Grüß Gott, lieber Wanderer im Medienland. Ich freue mich wie verrückt, dass du schon wieder den Weg in meine Podcaststube gefunden hast und dich hier am warmen Feuer meiner feurigen Gedanken auch ein bisschen wärmen willst. Wenn du magst, dann lehn dich doch zurück, setz dich doch in einen Sessel oder Schaukelstuhl und lass diesen Schnee der Worte auf dich einrieseln. Schnee gab es jetzt schon länger nicht mehr draußen, habe ich gesehen. Schade. Aber ich bin hier trotzdem am Start wieder in diese eisigen Gebirgswelten aufzubrechen, in die uns die Philosophie der Ethik führt. Philosophie der Wissenschaft. Ja, heute begrüße ich euch also aus voller Brust, im Brustton der Überzeugung, zu Tischlein, deck dich, Folge Nummer 55, wenn ich noch richtig mitgezählt habe, weil jetzt wird es ein bisschen schwierig, schon der dritte Tag in Folge, an dem ich hier an meinem Pult stehe und vor euch, geliebtes Publikum, trete, um meine innerste Wahrheit zu verkünden. 55, das ist eine schön runde Zahl, und heute habe ich mir das Ziel gesetzt, eine Folge aufzunehmen, die die Grenzen des Denkbaren sprengen wird. Eine Folge, die am Sternenfirmament der unsterblichen Tischlein deck dich folgen, den ersten Platz einnehmen soll. Ja, ich habe mir hohe Ziele gesteckt, heute sogar noch die Güte von der unvergesslichen Folge 14 zu übertreffen. Aber backen wir hier lieber mal kleine Brötchen und kommen schön langsam rein. Gerade eben war ich auf Twitter in einem Space. Da gesehen, jetzt die letzten Wochen gibt es da lauter Spaces, und hier ging es jetzt um Spaltung oder Versöhnung. Das war die Überschrift, und ich fand es sehr schön. Die Moderatorin da hatte eine sehr schön beruhigende, harmonische Stimme, die schon eher so, ihr Stil hat schon eher so in Richtung von Versöhnung gedeutet. Und jetzt gerade hat nur jemand geredet, der auch so etwas in die Richtung sagte, wie er kann diese Pandemie nicht ernst nehmen. Er bestreitet sogar, dass man die Phänomene, die sich da draußen abspielen, mit dem Wort Pandemie bezeichnen müsste. Jetzt hat er gerade eben auch von der Übersterblichkeit gesprochen, die es ihm zufolge nicht gab, letztes Jahr, aber dieses Jahr schon. Aber ich hatte ja gesagt, völlige Quatschdiskussion, darum, da dürfen wir uns wirklich nicht mehr reinsteigen. In solche Zahlendiskussionen, das ist wirklich nicht der Punkt, ob es das jetzt gab oder nicht, nee. Und generell relativieren, statistisch ins Verhältnis setzen, ja, auch wenn es eine Übersterblichkeit gab, heißt das nicht, dass wir hier in einem Gesundheitsnotstand sind, der jetzt von nationaler Tragweite wäre, der jetzt all das rechtfertigen würde, was wir an massivsten Eingriffen in unsere Grundrechte und unsere Bewegungsfreiheit gesehen haben, und in die Freiheit, den geliebten Menschen ins Gesicht zu schauen. Ja, nicht nur in die Augen, sondern auch ins Gesicht ohne Maske. Und das hätte ich mir einfach gewünscht und kann das nicht länger akzeptieren. So in der Bahn ohne Maske, ja, in der jetzigen Zeit, wo wir in der Welle sind, okay, aber warum muss das dann auch im Sommer beibehalten werden? Das ist der massive Schaden an der Gesellschaft. Hier wird ein neues Prinzip, ein neues Paradigma, ein Organisationsprinzip der Gesellschaft durchgesetzt. Ja, das klingt verschwörerisch, ist für mich aber richtig, in diese Richtung zu denken, dass es darum in erster Linie ging, vielleicht noch nicht mal den Politikern, die sitzen ja auch gar nicht am Schalthebel. Ja, ob ein Einzelner so wie Bill Gates am Schalthebel sitzt, ist gar nicht wichtig, nur dass es halt Mächtige gibt wie Gates, die nochmal deutlich mächtiger sind als jetzt der mächtigste Politiker in Deutschland. Die Politiker natürlich haben sich auch selber so aus dem Spiel genommen. Ja, haben ja auch selber gar keinen Bock mehr, irgendwas zu entscheiden. Also hier muss man in diese Richtung denken. Es gibt da so eine gewisse Schicht der Mächtigen und Einflussreichen. Und die wollten hier etwas, haben die Gelegenheit irgendwie genutzt, etwas zu erproben. Und da, ja, meine ich eben, dass wir uns nicht mehr ins Gesicht schauen, weil das Gesicht laut Agamben eben die Brutstätte des Politischen ist. Und es wäre im Sinne dieser Mächtigen eigentlich, wenn wir ganz auf die Politik verzichten, was ja sowieso schon weitgehend der Fall ist hier in Deutschland und Europa, dass wir ja sagen, wir sind die obersten Verwalter. Die Regierung von Merkel und Scholz begreift sich in diesem Sinne die obersten Verwalter und Bürokraten hier dieses deutschen Gesellschaftsapparats zu sein. Dieses staatgewordenen Saftladens, wie Malmgren schreibt, dieser bürgerliche Staat ist nichts weiter als ein Saftladen, der sich irgendwie halt zum Staat so hochgemausert hat. Aber ja, das heißt nicht, dass dieser Staat eine Errungenschaft wäre, uns beschützen würde. Ja, wie naiv ist das bitte, davon auszugehen, dieser Staat würde uns beschützen wollen. Wir sind doch jetzt bei Assange in Großbritannien, was alles geht, was alles so durchgeht, auch ohne Widerspruch der deutschen Regierung von Annalena Baerbock, die sich im Wahlkampf noch dazu geäußert hat, dass sie da klar Stellung beziehen wolle zu Assange. Und jetzt haben wir gesehen, dass er einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt hatte dort im Gefängnis, ein extremes Hochsicherheitsgefängnis, das als eines der brutalsten der Welt gilt, wo er jetzt schon über 2 Jahre sitzt und wo also wirklich die Wände irgendwie so kahl sind und so blank, dass einem psychisch so zusetzt, dass wirklich eine massive psychische Belastung ist, auch nur einen Tag da drin zu verbringen. Und ja, da sitzt Assange jetzt, also soll dann ausgeliefert werden an die USA, schon seit 10 Jahren kann er sich nicht mehr frei bewegen. Und das ist das Schicksal von uns allen, wenn wir uns einfach diesem bürgerlichen Staat da so in die Hände geben wollen und sagen wollen, ja, der wird uns schon schützen. Ja, der wird halt immer so den Anschein erwecken, ja, er will ja die Mehrheit schützen, aber die Einzelnen, die dann doch die Wahrheit zu laut herausschreien wie Assange, werden dann so zur Rechenschaft gezogen. Und da dieses Exempel, das da statuiert wird, wird natürlich Folgen haben, wird natürlich die nächsten Whistleblower dann entmutigen und davon abhalten, wieder über solche Kriegsverbrechen zu berichten. Das hatte ich jetzt gar nicht geplant, weil Assange ist nur richtig, um hier die staatliche Macht, die ich schon öfters angesprochen habe, die eben nicht so richtig begriffen wird, wie inwieweit wir dieser staatlichen Macht ausgeliefert sind, wie ohnmächtig der moderne Mensch hier eigentlich ist, der sich immer so als freies Subjekt begreift, im Vollbesitz seiner Kräfte und Freiheiten. Ja, aber es geht eben nichts für ihn allein. Das wird ja in Deutschland nicht so richtig begriffen, in den USA eben schon ein bisschen mehr, wenn ich da in den Nordgender-Podcast reinhöre. Aber nun, dieser Impfspace, dieser Space da auf Twitter hat mich extrem wieder aufgemuntert, weil ich da gesehen habe, ja, es gibt ja auch andere, die vielleicht aus anderen Gründen oder mit nochmal anderen Perspektiven, aber trotzdem auch zu diesem Schluss kommen, dass sie die Pandemie nicht in dem Sinne ernst nehmen können. Und dass es jetzt oder schon seit langem eigentlich gilt, gegen diese Pandemiepolitik zu kämpfen und nicht mehr gegen das Virus zu kämpfen, wie man es vielleicht am Anfang ja noch so denken konnte, dass das jetzt die Gefährdung ist, die uns alle bedroht. Aber eigentlich hätte dann schon 2020, schon sehr früh, nach 1-2 Monaten klar sein müssen, dass die wirkliche Gefährdung von dieser Politik ausgeht, die dieses Virus so instrumentalisiert und uns diese Angst einimpft, um uns zu sagen, ja, ja, jetzt müssen wir halt mal hier was Neues ausprobieren. Hier mit Homeoffice, Schule von zu Hause, Kontaktbeschränkungen, Schließung von Cafés und Restaurants und so weiter. Das war eben auch letztes Jahr, habe ich mich erinnert, seit November dann über ein halbes Jahr, denke ich, gar nicht mehr erlaubt, irgendwie, dass ins Café zu gehen, ins Restaurant zu gehen. Also das sind also Sachen, wo ich denke, irgendwie ist man hier schon übers Ziel hinausgeschossen. Oder naja, in einer Pandemie, in einer solchen Krisensituation ist es sicherlich am Anfang mal gerechtfertigt zu sagen, wir reagieren hier über Ja, wir wissen ja nicht, mit was konfrontieren wir uns hier eigentlich, wie ist die Infektiosität dieses Virus, ja, also wenn's, wie ist der R-Wert, wenn das natürlich extrem infektiös wäre, dass so, ja, die Welle einfach so extrem ansteigen könnte von einer Woche auf die andere, dann müsste man schon nachdenken. Und ja, vielleicht genau deshalb am Anfang, wo man es nicht genau weiß, lieber alles mal runterfahren. Lieber sagen, jetzt wirklich die Fabriken, die Unternehmen, die Schulen schließen. Aber dann nach einem Monat hätte man schon mindestens feststellen können, nee, also wir müssen jetzt hier, das Virus ist nicht so gefährlich wie gedacht. Unser Gesundheitssystem ist hier nicht in dem Sinne von einer Überlastung bedroht, das ist ganz klar. Und wir müssen hier schauen, dass wir die wesentlichen Dinge auf jeden Fall wieder öffnen, wie Schulen, Unis und ja auch Cafés. Cafés, die für einen Philosoph auch so wichtig sind, wie mich, wo man immer so sitzen und schreiben und philosophieren kann. Ja, und das ist also völlig richtig, am Anfang überzureagieren. Da beziehe ich mich jetzt auch auf Nassim Taleb wieder und seine Hantel-Strategie. Die Hantel hat eben ein Gewicht auf der einen und eins auf der anderen Seite, aber in der Mitte nichts. Seine Konzepte sind manchmal wirklich ein bisschen weit hergeholt, habe ich so das Gefühl. Aber gut, diese Metapher der Hantel verwendet er immer wieder, um zu sagen, ja, so eine Strategie ist in vielen Bereichen sinnvoll, wo wir sagen, auf der einen Seite können wir ganz viel machen und uns extrem darauf fokussieren und oder halt dann gar nichts machen und es laufen lassen. Hier immer wieder abwägen, aber nicht sich irgendwie in die Mitte setzen. Ja, diese Konzepte von Taleb sind nicht so leicht verständlich, aber wie dem auch sei. Ja. Diese Hantel-Strategie hätten wir ja also auch anwenden müssen und sagen müssen, ja, im März 2020, dann rollt dieses Virus hier an, dann müssen wir hier auch hart durchgreifen, aber dann eben im Sommer wieder komplett alles aufmachen. Und das hätte halt auch die Bereitschaft, die Akzeptanz in der Bevölkerung gestärkt, wenn man dann sich klar darauf verlassen kann, ja, jetzt geht das normale Leben so weitgehend weiter und dann halt im Herbst, wenn wir die Welle erwarten, dann müssen wir wirklich auch wieder mit Einschränkungen rechnen und so hätte man die Akzeptanz in der Bevölkerung auch deutlich erhöhen können für solche Einschränkungen dann in kritischen Phasen, wo es eben viele Fälle gibt und wo dann die Krankenhäuser die Gefahr droht, überlastet zu werden. Aber auch diese Gefahr sehe ich nicht als so hoch an und sehe es ganz klar als richtig an, was ich letztes Mal sagte und mit Verweis auf Taleb, der meinte, dass Behandlungsfehler bei Ärzten in den USA jedes Jahr mehr Menschen töten als jede einzelne Krebsart für sich genommen. Also klar, alle Krebsarten zusammengenommen, das ist natürlich, wäre natürlich nochmal deutlich mehr, aber eine einzelne Krebsart tötet weniger Menschen als jetzt die Behandlungsfehler der Ärzte. Ja, und das ist ganz logisch, dass es immer wieder jeden Tag dazu kommt und dass man dabei dagegen leicht was tun kann, durch eine Verbesserung des Gesundheitssystems, durch weniger Stress für die Ärzte und Pfleger, wie ich jetzt schon ein paar Mal ausgeführt hatte. Und hier kann ich nur noch zwei Zahlen nennen, hier nachtragen, nämlich von Sarah Wagenknecht. Sarah Wagenknecht, das wir nämlich in Deutschland in den 90er Jahren 420.000 Pflegekräfte hatten und heute nur noch 320.000. Ja. Das ist also auf Effizienz getrimmt worden. Und da meine ich halt, wenn ich es halt so einfach, so naheliegend in der Pandemie, das dann als linke Kraft zu nutzen, ja okay, gegen diese Gefahr, dieses irrationale Gefahrempfinden in der Bevölkerung. Dagegen kann man vielleicht nicht angehen und ist ja auch jedem selbst überlassen, wie er da das Risiko bewertet, wie viel Angst er haben will vor diesem Virus. Aber zumindest könnten wir uns auf diese Forderung einigen, dass wir hier jetzt wirklich eine unglaubliche, unvergleichliche Chance haben, dieses Thema auf die politische Agenda zu bringen. Durch Demos, wie ich gemeint habe, dann hätte man halt rausgehen müssen und demonstrieren. Ja, und das kann ja wohl nicht die Ausrede sein, dass man da sich nicht anstecken will, da muss man halt mit Maske demonstrieren, mit Abstand, aber das geht doch auch. Also, ja, das hätte man machen müssen. Und zwar, weil dieses Thema der Überlastung in den Krankenhäusern, also der schlechten Arbeitsbedingungen für die Pfleger vor allem, dieses Thema ja in den letzten Jahren schon extrem oft auf der Agenda, in den Nachrichten zumindest stand, nicht in der Politik, aber in den Nachrichten im Aufwand-Podcast habe ich es mitgekriegt, dass es durchaus im Fernsehen immer wieder so diskutiert wurde, dass vor der Wahl 2017 es in der Fernsehrunde mit Angela Merkel diesen einen Pfleger gab, der ja das angeprangert hat, was er da alles erlebt im Pflegeheim und im, ja, er war glaube ich Altenpfleger. Das war ein sehr guter Auftritt, leider ist er dann in die Verräterpartei, in die SPD eingetreten. Ich weiß gar nicht mehr, wie war nochmal sein Name. Und ja, also für mich ist ja irgendwie klar, schon seit 3-4 Jahren mindestens ist dieses Thema zumindest so mal im erweiterten Bewusstsein, so dieses Mainstream-Bewusstseins, dass da, ja, dass da so durch Zeitungen, durch Fernsehnachrichten, durch Radiobeiträge definiert wird. Und da wäre es also eigentlich extrem naheliegend, hier jetzt wirklich einfach auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren und zu sagen, ja, aber das bringt ja auch konkret was gegen die Pandemie. Wenn wir es jetzt schaffen, zumindest dann im nächsten Jahr 2021 zu sagen, dann haben wir wieder 400.000 Pflegekräfte, dann würde das schon mal deutlich mehr bringen, glaube ich, um da die ganzen Intensivbetten zu betreiben. Also das Material ist alles da, das ist natürlich nicht das Problem. Das Material können wir uns alles kaufen, das Problem sind die Menschen, die da arbeiten, die eben aus dem Beruf flüchten. Das hätte also uns allen geholfen, damit wir uns alle sicherer fühlen, dass wir im Krankenhaus gut behandelt werden können, trotz Pandemie. Und das wäre so einleuchtend gewesen. Aber ja, okay. Jetzt sind wir eben in dieser Situation, wo wir diesen Individualmoralismus akzeptiert haben. Du selber musst ein verlässlicher Corona-Bürger sein, eine verlässliche Gesinnung haben. Jetzt, ja, wobei wir es hier einfach mit einer ökonomischen Frage zu tun haben, die man durch politischen Druck klären kann. Keine ethische Frage nach Triage und so weiter, keine persönliche Frage nach der persönlichen Gesundheit, nach der Gefährdung. Nein, sondern einfach ökonomisch, dass wir sagen, ja, dieses Thema lag auf dem Tisch mit der Überlastung der Pflegekräfte und jetzt können wir es endlich mal so ausbeuten, so instrumentell nutzen und die Politik dazu zwingen, dass sie da was verbessert, weil von allein wird sie nie daran ein Interesse haben, wenn es doch auch viel einfacher geht. Ja, das wäre halt ein bisschen aufwendig, das politisch zu organisieren. Da müsste man echt was machen, aber es ist doch viel einfacher zu sagen, so, jetzt ist Lockdown, Leute, jetzt bleibt ihr halt einmal daheim, auch wenn dann die Wirtschaft einbricht. Aber für die Politiker zumindest ist es viel einfacher, das zu verkünden und zu sagen, okay, also, ja, das ist unser Beitrag. Da habe ich jetzt stark gehandelt als Politiker. Da, ja, gut. ...2018 war also dieses Jahr, wo mein Bruder seinen Abschluss gemacht hat als Krankenpfleger und ich war dabei bei der Abschlussfeier im Stuttgarter Rathaus. Ja, das Rathaus, wirklich wunderschön mit diesem Aufzug, diesem alten Paternoster-Aufzug. Und da war also der ganze Abschlussjahrgang versammelt und irgendwie der Direktor des Krankenhauses oder, ja, der Direktor hat er seine Rede gehalten und das hat mich, fand ich sehr interessant und bedenkenswert, was er sagte. Ja, sagte er, die Arbeitsbedingungen sind jetzt vielleicht nicht optimal. Wir wissen von euren Problemen, wir kriegen das alles mit, aber, sagte er, bitte halte doch durch, weil wir sehen die politische Aufmerksamkeit für das Thema ist da. Also, sagte er, da sind mit Verbesserungen zu rechnen, weil die politische Aufmerksamkeit da ist. Und das war damals 2018 schon so. Ja, ich habe es auch so wahrgenommen. Und von dem her ist es einfach erschreckend zu sehen, dass sich anscheinend nichts bessert, dass ja auch mein Bruder jetzt nicht mehr weiterarbeiten wollte als Pfleger und also auch zu den 300.000 zählt, die Sarah Wagen nicht aufzählte, die eigentlich ausgebildet sind, aber schon wieder aus dem Beruf geflüchtet sind. wegen zu schlechter Arbeitsbedingungen. Ja. Das war nur nochmal hier mein Aufruf. Und auch gut, jetzt habe ich natürlich auch selber verpasst, diese Demos auf die Beine zu stellen. Aber beim demokratischen Widerstand habe ich jetzt mal nachgelesen auf der Webseite, da gibt es einige Demo-Termine. Was merkwürdige Seite hier, was ist das für eine Webseite? Ja, an der Außenwirkung könnte man da auch viel arbeiten, habe ich ja schon gesagt. Und hier auch die Demo-Termine sind nicht klar leserlich. Was soll das sein hier? Aber es gibt anscheinend jeden Tag Demos. Heute 15. Dezember, morgen Berlin, Bungau, Leverkusen, Hanau. Ja, gut. Irgendwas hier im Süden, München, Marienplatz, übermorgen am 17. Jeden Freitag wird dort demonstriert. Okay, Baden-Baden, Fulda, München. Ja, also jeden Tag wirklich in verschiedenen Städten. Interessant. Da kann ich nur dazu aufrufen. Ah, ein Netzwerk, sogar ganz europäisch anscheinend hier, auch in anderen Ländern. Naja, nun gut. Jetzt aber, ja, das ist halt auch ein bisschen reißerisch, was ich schreibe. Laut EMA über 17.000 durch Genspritze ermordet. 10- bis 100-fach höhere Dunkelziffer wird angegeben. Ja, okay, also da könnte man halt doch noch ein bisschen verbessern, um eher hier nicht von der tödlichen, mörderischen Genspritze zu reden und so weiter und ein bisschen eher in diese versöhnliche Richtung zu schwenken. Auch wenn ich natürlich hier auch ein unversöhnlicher Denker sein will, wer da zwischen zwei entschlossenen Denkern vermitteln will, der verurteilt sich zur Mittelmäßigkeit, schrieb ja Nietzsche in der letzten Folge gehört. Ja, also, aber das mit der Genmanipulation habe ich auch nochmal nachgelesen. Bei Matthias Bröckers hieß es ja am Ende von Folge 53, dass man damit 7 Milliarden Menschen zu genmanipulierten Lebewesen machen würde. Mit jetzt dieser mRNA-Spritzentechnologie. Ja, aber ja, das ist jetzt, so wie ich gelesen habe, nicht der Fall, dass da was am Erbgut verändert wird. Es ist ein neues Verfahren, bei dem nur das Spike-Protein injiziert wird und jetzt nicht der ganze abgetötete Virus, wie das beim Totimpfstoffverfahren ansonsten der Fall war. Dieses Verfahren, das eben das herkömmliche ist, da wird einfach eine kleinere Menge an Virus injiziert, aber schon abgetötet, und das reicht dann irgendwie trotzdem für das Immunsystem, dass es das erkennt und sich das dann ablegt und abspeichert, wie es auf so einen möglichen Angriff eines Virus dann reagieren könnte. Gut, dann, ja, jetzt aber dazu, der mRNA ist eben anders, da wird nicht das komplette Virus injiziert, sondern nur das Spike-Protein, wovon auch bei Kekulé öfters die Rede war, irgendwie dieses Protein, wo es sich so anklammert, oder ja, das ist halt auch die Stelle, wo dann die Mutationen stattfinden, irgendwie die Delta und Omikron verändern irgendwie immer was, nur am Spike-Protein, der Rest bleibt dann gleich. Aber ja, interessant fand ich hier nur, dass dann, was ich dann nachgelesen habe, dass also nicht so ist, dass da was verändert würde. Andererseits kann es auch nicht ganz ausgeschlossen, also RNA ist schon nochmal was anderes als DNA, und es ist jetzt kein Mechanismus bekannt, durch den RNA-Sequenz da irgendwie eingeschleust werden könnte in die DNA, das nicht, aber ganz ausgeschlossen könnte es auch nicht werden, dass noch einen unbekannten Mechanismus gibt, aber ja, soweit bekannt ist, irgendwie extrem unwahrscheinlich. Und ja, wird nicht so damit gerechnet, trotzdem ja, ist es nicht ganz so von der Hand zu weisen, nicht ganz so verschwörungstheoretisch, wie man vielleicht denken könnte, dass mit den genmanipulierten Lebewesen, ja, soweit wir wissen, wird das nicht passieren, ja, aber weiß nicht. Ich weiß es nicht, nee. Von einer Genspritze zu reden ist dann, denke ich, ja, schon richtig, weil es eben diese Gene enthält, weil da genau in diesen mRNA-Impfstoffen einfach der Bauplan drin ist für das Virus. Und das reicht dann irgendwie auch. Also RNA ist sowas wie DNA, nur dass da hauptsächlich Informationen übertragen werden. Jetzt im DNA steckt das Erbgut. mRNA, das M steht für Messenger, aber ja, das ist jetzt ja nicht so wichtig. Das ist dieses biologische Gebiet. Da will ich jetzt nicht zu viel darüber sagen, wo ich mich nicht so auskenne. Gut. Ich habe heute viel vor. Zwei Bücher habe ich mir hier auf den Tisch gelegt, um mich zu beschränken, damit es nicht schon wieder so ausufert, wie schon mal letztens. Also ja, kommen wir nochmal auf meinen Vorschlag zurück mit den Demos. Hier haben wir also diese Dichotomie, diesen Widerspruch zwischen einerseits dem persönlichen, dem individuellen Wesen und andererseits dem öffentlichen, dem politischen, das doch eigentlich auch sich eine Meinung bilden kann und da partizipieren könnte in der Demokratie, wo es zwar nicht erwünscht ist, natürlich in der kapitalistischen Demokratie, dieser Einfluss natürlich ja trotzdem noch offiziell rechtlich irgendwie erlaubt ist, so demonstrieren zu gehen und seine Meinung zu äußern. Nun, das sind also die beiden Seiten. Einmal das Individuelle, andererseits das Politische. Und hier ist immer eine Kritik an der linken Medienblase, dass die viel zu schnell oder ja, am Anfang nachvollziehbar, wenn man wirklich so viel Angst hat, okay, das ist akzeptabel, das ist ja nachvollziehbar, aber dann irgendwann, wenn man sich mehr informiert über dieses Virus und da realistisch draufblickt, dann müssen wir sagen, dass hier dieser Diskurs nicht mehr zu rechtfertigen ist, der so viel Wert auf die individuelle Verantwortung legt, Kontaktvermeidung und so weiter und generell dieses totalitäre Denken, dass man jetzt Corona ganz vermeiden müsste, unabhängig jetzt von der konkreten Situation in den Krankenhäusern, von der konkreten Situation, wie gerade der Verlauf ist, ob wir in einer wirklichen Welle drin sind. Hier wurde das politisch also gleich ganz aufgegeben und ersetzt durch die Individualmoral. Aber es ist ja auch irgendwie logisch. Irgendwie muss ich auch diesem Gedanken weiter nachhängen, dass wir uns alle nach einem Stillstand und einer Pause gesehnt haben. Und deshalb sind da auch Einzelne ja nicht zu verurteilen, auch wenn ich hier einzelne Podcaster manchmal angegriffen habe, sind wir ja alle Teil dessen, wie es dabei Welbeck hieß im Gedicht, Teil des Phänomens. Ja, Phänomen, jetzt das Leben im Allgemeinen, nicht die Pandemie im Besonderen als Phänomen. Aber dieses Phänomen des Lebens, da nehmen wir ja alle irgendwie teil. Und vielleicht gab es tatsächlich diese kollektive Sehnsucht nach einem Stillstand, dass einfach mal dieser Druck von uns abfällt und einfach mal das die wirkliche Ethik wird, dass man sagt, ja, bleib daheim und reduziere deine Kontakte und damit tust du deinen Mitmenschen was Gutes. Das hätte ich mir schon so lange gewünscht, vor allem im Kindesalter, wo ich auch so schüchtern war. Wenn es da schon diese Vorgabe gegeben hätte, ja, du tust eigentlich dir und deinen Mitmenschen was Gutes dadurch, dass du dich jetzt nicht mit denen persönlich triffst. Das hätte mir extrem geholfen, weil ich mich da immer so unter Druck gefühlt habe, wo ich in der Schule war, teilweise gar keine Freunde hatte dort und dachte so, ja, aber eigentlich müsste ich doch sozialer sein, das kann doch nicht gesund sein hier. Warum bin ich so schüchtern? Aber ja, vielleicht ist es ja auch was Positives jetzt mit der Pandemie. Können viele Schüchterne sich auch eingestehen, dass auch was Gutes sein kann, so schüchtern zu sein und jetzt nicht nur zur Pandemiebekämpfung, sondern auch so was ganz Normales ist, wenn man sagt, ich habe nicht so ein großes Bedürfnis, jetzt mich mit anderen Menschen zu treffen. Aber ja, so ein bisschen würde ich schon empfehlen, so ab und zu mal, ja, das würde ich dann doch empfehlen hier. Aber ansonsten will ich euch ja keine Vorschriften machen zur Lebensführung, nur so allgemeine Überlegungen zum Zeitgeist. Heute habe ich also viel vor. Deshalb will ich dieses Vorspiel noch in die Länge ziehen. Denn die Vorfreude ist ja die schönste Freude. La Allegria Prematura. Dieses deutsche Sprichwort ist, glaube ich, im Ausland so gar nicht bekannt. Deshalb habe ich es meinen Freunden auch erklären müssen. Ja, aber diese Vorfreude hier. Nun, wenn dieser individuelle Diskurs also Bestand hat, du selber bist jetzt ja dafür verantwortlich, irgendwie deine Mitmenschen zu schützen. Ja, das kann man so sehen. Da geht es halt um ein paar 10.000 Menschen leben hier in Deutschland. Aber völlig richtig hier, das auch im globalen Maßstab zu sehen und wie viele Leute da extrem leiden unter verschiedensten Bedingungen, die jetzt nichts mit der Pandemie zu tun haben, sondern wo wir sagen können, ja, durch das Produkt, das du hier kaufst, trägst du hier zur Ausbeutung dieser Arbeiter in Bangladesch bei oder dazu, dass in Peru weiterhin die Minen, die Goldminen, die Kupferminen dort so betrieben werden, wie sie halt betrieben werden, mit häufigen Todesfällen. Und dann gibt es da auch Demos im Zusammenhang mit den Minen gegen die schlechten Arbeitsbedingungen, bei denen es dann auch häufig Tote gibt. Also das ist gar nicht, ja, eine Demo in Peru ist halt doch nochmal irgendwie anders als in Deutschland, in solchen ländlichen Gebieten dann vor allem weiter weg von der Hauptstadt, sagte meine Freundin, dass dann da auch gerade viele Todesfälle gibt. Und ja, das läuft halt eine Demo dann irgendwie ab mit Gewalt. Und deshalb ist die Linke dort, die so ungefähr 20% der Bevölkerung umfasst, die Linke, die nicht jetzt eine spezielle Partei, aber die ist da eben so entschlossen und glaubt den Medien sowieso gar nichts mehr, aber ist eben auch da entschlossen und weiß, dass sie nur sowas verändern kann durch Demos und dass sie da auch teilweise ihr Leben aufs Spiel setzen. Klar, ist jetzt nicht bei jeder Demo so, aber ja, dass sie da einfach so entschlossen sind und da rausgehen, auch mit der Vorstellung im Hinterkopf zu können, dass sie hier sterben. Aber das ist halt der wirklich wichtige politische Kampf und viel wichtiger als sein Kreuz zu machen in einer demokratischen Wahl. Gut, dann... Nun, das müsste man dann also auch mal, diese Kausalkette bis ans Ende verfolgen und sagen, ja, in wie vielen Todesfällen bin ich eigentlich heute schuld durch die Produkte, die ich so konsumiert habe. Das könnte man sich dann auch mal überlegen und wäre eigentlich viel sinnvoller als mit Corona, weil man, was soll man da machen? Also da kann man es halt nicht vermeiden, außer man schließt sich komplett ein. Aber wenn man halt rausgehen will, dann ist man halt auch Teil dieser biologischen Umwelt und stößt das Virus eventuell aus. Aber da bei den Produkten, bei den Handelsbeziehungen könnte man eingreifen, politisch, wie ich meine, auch da will ich nicht mitgehen bei diesem Individualdiskurs, der sagt, du solltest vernünftig konsumieren. Ja, ich selber bin schon relativ ethisch in meinem Konsum, aber das kann nicht der Maßstab sein. Für Leute, die ärmer sind und so weiter, das kann nicht ernsthaft eine Idee sein, wie wir jetzt politisch was bewegen, sondern da müssen wir wirklich uns aufmachen, Ideen aufstellen und die dann durchsetzen. Irgendwie durch eine Partei, durch Demos oder wie auch immer. Aber jedenfalls nicht so einzeln durch das Konsumverhalten. Nun, gut, dann diese Schuldfalle ist also komplett zurückzuweisen, dass du immer schuld sein könntest am Tod von anderen Menschen. Und die Kritik an den Medien, die sehr wichtig ist, wo ich ja sagte, ja, als Linke sollten wir uns eigentlich darüber freuen, wenn die Medien noch mehr an Glaubwürdigkeit verlieren. Vielleicht, hoffentlich, jetzt auch durch die Pandemie und die Nachbetrachtung dann. Das ist erstmal was Gutes. Und das schafft erstmal wieder die Möglichkeiten, um überhaupt Politik zu machen, um überhaupt die Leute zu erreichen, weil sonst werden sie halt gleich wieder vergiftet durch die Gegenpropaganda. Wir können eine Sache erklären, aber dann kommt gleich wieder die Propaganda aus den Zeitungen und aus dem Fernsehen und sickert da wieder ein. Also wenn das Teil täglich einsickert, dann hat es auch keine große Wirkung, wenn man da einmal diskutieren will, einmal was erklären will. Nee, Aber wenn halt dieses Misstrauen gegen die Medien schon so tief verankert wäre, hier jetzt wie teilweise in südamerikanischen Ländern, dann könnte man da extrem weiterkommen, glaube ich, und mehr bewegen, auch die Leute mehr überzeugen und mehr erklären. Ja, wie Marlon Grund schrieb, wünschte er sich ja, es würde mal eine Medienlandschaft geben, in der weniger argumentiert wird, Diskussionen, in denen nicht so viele Argumente getauscht werden, sondern in denen mal mehr erklärt wird. Das finde ich auch einen überlegenswerten Punkt. Schauen wir nicht so sehr darauf, irgendjemand von irgendwas zu überzeugen, sondern einfach zu erklären. Nun, gut, dann noch ein paar Punkte hier. Mehr Tests, weiß nicht, ob ich das gesagt habe, es ist doch klar, dass man testen muss, um zu wissen, wo das Virus sich befindet. Und das läge es auf der Hand, dass der Staat den Bürgern auch kostenlose Tests zur Verfügung stellt. Es sind nicht nur offizielle Tests in den Testzentren, sondern im Supermarkt zum Einkaufen. Und wenn man die heute immer noch selber bezahlen muss, weiß ich jetzt nicht, gehe ich davon aus, ja, dann ist der Punkt, ja, da, wie soll man dann die Pandemie noch ernst nehmen, wenn der Staat dir sagt die ganze Zeit, es ist so, so wichtig, aber nee, einen kostenlosen Test können wir dir leider nicht geben. Ja, dann soll ich selber dafür zahlen, dass ich mich teste, obwohl ich selber noch nicht mal Nutzen davon habe, hier als jüngere Gesunder noch nicht mal Angst vor Corona haben muss, aber ja, für die Gemeinschaft halt könnte ich es ja machen, aber dafür dann selber zahlen, also sorry, dann ist halt so, dass der Staat anscheinend auch diese Pandemie nicht ernst nehmen will. Und ja, hier hätte man also auf freiwilliger Basis viel bewegen können, organisieren können, dass man hier vielleicht schon mit Nudging operiert, habe ich mir aufgeschrieben, aber verstehe nicht ganz, was ich da eigentlich gemeint habe. Nudging, ja, die Leute halt da rein bewegen, dass man sagt, ja, es ist gut, dass ihr euch testet, ihr müsst halt jetzt nicht in eurem Alltagsleben immer daran denken, wie jetzt Corona zu vermeiden ist, aber einfach ab und zu mal testen und ja, wenn er dann anschlägt, der Test, dann nochmal einen PCR-Test machen vielleicht und dann, genau, dann halt Quarantäne. Und das mit dem PCR-Test, ja genau, das fällt mir gerade ein, wenn man das so macht, erst den Antigen-Test und dann den PCR-Test, dann ist die Prävalenz eben wahrscheinlich auch schon wieder höher, als wenn ich einfach nur so ins Blaue hinein einen PCR-Test mache für mich. Das war ja meine Kritik, meine wissenschaftliche statistische Erklärung hier mit Bezug zu dem Ärzteblatt-Artikel, dass der PCR-Test da nicht so verlässlich ist. Aber wenn ich ja schon einen Antigentest gemacht habe und der war positiv, dann kann ich mir sagen, ja okay, die Wahrscheinlichkeit, dass ich tatsächlich wirklich das Virus intus habe, ist jetzt schon mal gestiegen, ist jetzt schon mal höher, als wenn ich irgendjemand so von der Straße rauspick und den Test. Und, genau. Und deshalb danach noch einen PCR-Test nachschalten, dann ja, müsste man halt statistisch berechnen, wie, was haben wir dann für eine Güte in dieser Kombination. Genau. Und was Kekulé meinte eben, genau, dass nur 10% der positiven Antigentests dann tatsächlich auch einen positiven PCR-Test nach sich ziehen. Also auch hier irgendwie extrem unzuverlässig. Die Tests und da muss man halt sagen, da ist es dann wie mit Schrödingers Katze. Schrödinger war ja dieser Physiker, der gesagt hat, ja, wie ist das jetzt mit einer Katze, die da eingesperrt wird in eine Kiste und irgendwie tritt da radioaktives Material immer aus einem Geigerzähler. Ja, und jetzt, solange die Kiste zu ist, weiß man ja nicht, ob die Katze irgendwie gestorben ist oder noch lebt. Man kann es nicht wissen. Ja, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Irgendwie ein abstruses Beispiel. Aber sagt er also, nee, da müssen wir hier für diesen Zustand, wo wir es nicht wissen, müssen wir hier einen dritten Wahrheitswert einführen. Also irgendwas zwischen wahr und falsch. Wir können keine gesicherte Aussage darüber treffen, ob die Katze jetzt lebendig oder tot ist in diesem Moment. Erst wenn wir den Deckel öffnen, dann sieht man, ah ja, die Katze springt raus oder nicht. Dann hat man Sicherheit. Naja, das ist jetzt ein bisschen wischiwaschi hier, meine Erklärung. Ist jetzt nicht so genau das mit Schrödinger. Nur, das aufs Virus bezogen, ja, auch da sollte man nicht davon ausgehen, prinzipiell, dass ich jetzt ja das Virus intus habe und das weiter verbreiten könnte. Das führt zu diesem unmäßigen, hohen Druck, wie ich meinte, auf die Individuen. der nicht zu rechtfertigen ist, der einen höheren psychischen Schaden anrichtet als das, was wir an anderer Stelle anscheinend vermeiden wollen. Und jetzt müsste man halt sagen, ja, solange es diesen Test nicht gibt, dann existiert die Infektion auch nicht. Ja, irgendwie so. Und ja, ich finde es einfach komisch mit den Tests. Ja, habe ich mich auch nie selber irgendwie getestet, ja, weil ich einfach nicht so überzeugt war. Diese Pandemie nicht, nee, nicht so gesehen habe, dass da mein Beitrag jetzt wirklich so wichtig wäre, dass wir da wirklich in so einer bedrohlichen Lage wären, dass die ihm Folge leisten sollte. Aber ja, man hätte die Bürger vermehrt dazu anhalten können, zu sagen, ja, testen Sie sich doch auch hier, kostenlose Tests. Und ja, gut. Hier habe ich mir einen weiteren Stichpunkt aufgeschrieben. Die Freiheit der Medienkonzerne hört dort auf, wo die Gedankenfreiheit des Einzelnen anfängt. Ja, das sollte man halt mal durchsetzen. Das ist halt heute schade, dass diese Freiheit so noch existiert für diese Medienkonzerne. Jetzt zu diesem Virus, was ich gesagt hatte, mit Bezug auf die IT, irgendwann in Folge 51 oder 52. Warum hatten wir jetzt alle plötzlich so viel Angst vor Corona? Sagte ich, weil es ein Virus ist und das uns an die Informatik denken lässt, an unseren Computer, der auch die ganze Zeit bedroht ist von einem Virus, das uns da infiltrieren könnte und unsere ganzen Daten abgreifen kann, ohne dass wir es überhaupt mitkriegen. Ja, ein Virusprogramm kann ich hier nur kurz anmerken, braucht man übrigens laut Fefe aus dem Alternativ-Luft-Podcast nicht. Er nennt das ja immer so wie Schlangenölverkäufer. Die Virusprogrammbranche, ja, nennt er hier Schlangenölverkäufer, weil Schlangenöl auch sowas irgendwie Wirkloses sein soll. Und er sagt, durch Virusprogramme vergrößert man also die Angriffsfläche. Da hat man noch einmal ein Programm drin, das alles durchscannen muss, alle Dateien. Und also ein Programm, das irgendwie überall seine Finger mit drin hat. Und das vergrößert eher noch die Angriffsfläche und macht es einem Angreifer leichter, sich da einzuschleichen. Er empfiehlt also kein Virusprogramm. Und ja. Nun. Dann, bei genauem Nachdenken, habe ich aber doch gedacht, nee, das mit der Informatik haut nicht so ganz hin als Erklärung hier. Also, ja, meine andere Hypothese ist wirklich auf die Physik bezogen. Für mich ist die Physik ja immer noch dieser unhintergehbare Horizont unserer Existenz, dass wir alle, ja, vielleicht so aufs Handy starren, dass unsere wirkliche Welt ist. Weiß ich nicht, wie da der Durchschnitt ist, gerade in der jüngeren Generation, aber auch in der Generation 50, 60 ist das Smartphone jetzt ein nicht mehr wegzudenkender Begleiter. Und dass Leute da 5, 6, 7 Stunden täglich drauf starren. Und dass das dann so das Reale ist, was dadurch zu einem kommt, durch den Bildschirm. Aber das eigentlich Reale, wissen wir alle, ist doch dieses Materielle da draußen. Gut, da muss ich jetzt aber auch kritisch anmerken, das ist ja auch nur eigentlich eine Hypothese, ist eigentlich auch nur metaphysisch gedacht. Wir können nicht zu dieser wirklich, wirklich materiellen Welt vorstoßen. Ja, das ist dieser Sensualismus, von dem hier schon mal die Rede war, mit Bezug auf Nietzsche, der sagt, das ist halt so volkstümlich, der sagt, ja, da, wo man es antatschen kann, da ist es wirklich real. Aber ja, dass das hier vor mir ein Material ist, dass das irgendwie die Grundsubstanz der Wirklichkeit ist, ist auch nur so eine Hypothese, so eine metaphysische, dass ich mir ja sage, ja, das ist halt dieses, was über der Physik noch steht. Das ist sehr interessant. Also für uns Moderne fällt hier also Metaphysik und Physik zusammen. Wir sagen ja, okay, Metaphysik, ja, gibt's. Es gibt irgendwie eine hinterliegende Wirklichkeit hinter dem, was wir sonst so sehen, was wir sonst so in unserem Alltag erleben. Es gibt eine zugrunde liegende Wirklichkeit. Aber was ist diese Wirklichkeit? Einfach nur die Physik. Das ist einfach nur dieses Materielle wiederum. Das ist ja interessant, glaube ich. Ein Zeitalter sind wir hier also, wo Metaphysik und Physik wirklich zusammenfallen. Das höhere, übergeordnete, woran man noch glauben konnte, dieser Gott, der da früher noch postuliert wurde, der fällt heute zusammen, ganz mit der materiellen Sphäre. Und daher auch die Reduktion auf das nackte Leben, dass das biologische Überleben der einzige Wert sein kann, dass es keine kulturellen, geistigen Werte mehr gibt. Und es deshalb halt so leicht war, so leicht das Spiel war, dass sich dieser Corona-Extremismus hier durchgesetzt hat. Diese Extrembewegung, also zu sagen, wir müssen dieses Virus bekämpfen, wir müssen es irgendwie vertreiben. Ein Virus also bekämpfen, das ist aus meiner Sicht nicht sinnvoll, wenn wir da an die Vorlesung von Bröckers denken, was sehr schön war, ein bisschen populärwissenschaftlich, aber doch ganz schön gezeigt, wo überall die Viren rumschwirren und sirren und dass sie im Darm so zahlreich sind. Und ja, wie könnte man da also ein Virus ernsthaft bekämpfen? Und nun aber nochmal zurück zur Physik. Hier ist also meine Trennung zwischen IT. Auf der einen, das ist so diese phantasmatische Welt, wo wir sagen, ja, das macht halt so viel Spaß, das ist halt so toll, hier rumzudaddeln den ganzen Tag. Aber eigentlich weiß man dahinter die eigentliche Wirklichkeit, das ist diese kalte Grauwelt der Physik, wo es uns ganz kalt werden würde, wenn wir nicht diese Technik hätten hier mit der Heizung. Und da glaube ich, kommt eher dann diese Bedrohung her durch das Virus, dass man sagt, das ist jetzt dieses materielle Ding, das existiert ja wirklich, auch wenn man es nicht sehen kann, ist doch klar, ja, es wird da wirklich materiell rum, es ist wirklich so ein Teilchen. Und das macht uns dann so Angst und lässt uns sagen, jetzt bricht ja irgendwie die Welt zusammen. Diese Welt, die bisher immer nur dieser Bildschirm war, kollabiert hier völlig. Und ich sage mir, das ist eine Lüge mit dieser virtuellen Welt hier. Ich wusste es ja die ganze Zeit, dass das nicht die wirkliche Welt ist. Aber jetzt wird es mir wirklich klar, jetzt wo ich die ganzen Meldungen hier über das Coronavirus lese, ja, wirklich klar, diese Welt da draußen, die physisch ist ja wirklich gefährlich. Da sterben ja wirklich Menschen. Da kann man sich wirklich infizieren mit einem Virus. Und ja, ich glaube, das ist so diese Richtung, in die wir hier eher denken. Es ist nicht so sehr an die Informatik, sondern wirklich an die Physik. Diese Wissenschaft, die auch für mich den höchsten Sehnsuchtsort darstellt, wo ich mir auch das eigentlich vorgenommen hatte, zu überlegen, nochmal Physik zu studieren. Nachdem ich es ja mal für ein Jahr studiert hatte. Und ja, das ist einfach eine wunderbare Wissenschaft, aber ist auch noch nicht die Wahrheit. Und die Wirklichkeit ist auch alles nur eine Hypothese, was da aufgestellt wird, über die Natur des Wirklichen. Eine Hypothese, die uns sehr nützlich sein kann, die zeigt in der Technik, zu was alles führen kann, zu was man das alles benutzen kann. Aber was ist das mit der Wahrheit dann? Ja. Wo ist diese Wahrheit dahinter? Dieser Diskurs führt mich jetzt eigentlich schon zu Nietzsche. Sehr kurz. Punkte durchstreichen, die schon abgearbeitet sind. Hier ist noch ein Punkt, den ich später abarbeiten kann. Gut. Ich glaube aber hier, weil ich diese Bemerkung zur Wissenschaft gemacht habe, muss ich eigentlich zu Nietzsche kommen. Die zwei Bücher, die ich mir heute vorgenommen habe, sind also von Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse und von Julio Cortázar Rayuela. Um hier in Schwung, in Stimmung zu kommen, spiele ich gleich mal ein Liedchen. Ich glaube, letztes Mal hat es ja ganz gefehlt, hier die musikalische Untermalung. Daher trällern wir hier ein Liedchen von Anne-Mai Kantereit, die letztes Jahr ein Album rausgebracht haben, oder zwei, jetzt gibt es schon ein neues. 12 heißt dieses Album und beschäftigt sich auch mit der Pandemie. Da sagt er in dem einen Lied, ich habe keine Hoffnung zu verkaufen, nur Gegenwartsbewältigung. Irgendwie so. Aber jetzt hören wir ein anderes Lied, nämlich Spätsommerregen ist auch ein hervorragendes Lied. Ich habe dich wach geküsst, du hast mich wach geküsst im Spätsommerregen. Aber jetzt so laut, so leer, da geht es um Phrasen, Parolen, Versprechen. Das ist schon eine explizite Kritik, glaube ich, an der Politik. Und das ist ja sehr mutig hier. Immerhin in der Musik gibt es noch kritische Stimmen. Dann spielen wir einfach, führen uns dieses Lied zu Gemüte. Das wird uns hoffentlich, zumindest mich, wieder ein bisschen runterkühlen, wo hier schon wieder mein Temperament auf Hochtouren läuft. Wie auch immer. Viel Spaß jetzt mit diesem Lied. So laut, so leer.
Wenn ich wüsste, was ich tun kann, würde ich das dann tun? Ich frag mich, worauf warte, vielleicht fehlt mir der Mut. Es sind immer die gleichen geblieben, die Worte, die ich biege, die Worte, die wir geben und kriegen, die Worte, die wir immer wieder biegen. Phrasen, Versprechen, Parolen, so laut, so leer. Phrasen, Versprechen, Parolen, ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr. Ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr. Wenn ich mich selbst verändere, fühlt es sich so an, als würde ich mich selbst besiegen. Weil ich merke, was ich tun kann, anstatt mich selber zu belügen. Mit den Worten, die wir geben und kriegen. Mit den Worten, die wir biegen. Phrasen, Versprechen, Parolen. So laut, so leer. Phrasen, Versprechen, Parolen. Ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr. Ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr. Phrasen, Versprechen, Parolen. So laut, so leer. Phrasen, Versprechen, Parolen. Ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr. Ich will mehr, ich will mehr. Ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr.
So laut, so leer. So voll fühle ich mich jetzt aber wieder. Meine Akkus vollgeladen für noch viele, viele Phrasen und Parolen hier heute. Nun, ja. Eine sehr interessante Stelle in dem Lied, die mir jetzt früher gar nicht so aufgefallen ist, war das, wo er sagte, er will sich selber verändern. Dann merkt er, was er tun kann, statt sich zu belügen. Es geht so darum, zu sagen, ja, verändern, aber da überwindet man sich irgendwie. Das kostet so viel Kraft, merke ich auch immer. Jeden Tag, jetzt gerade, wo ich frei habe, wie viel Kraft es überhaupt kostet, sich aus dem Bett dann aufzuraffen morgens. Und da bleibe ich manchmal einfach noch eine Stunde liegen und döse so vor mich hin. Aber das kann es ja nicht sein. Da müsste man sich mal überwinden. Wo sind hier die Lyrics dazu? Da muss ich nochmal kurz nachgoogeln. Lyrics. Weil das war extrem interessant. Er will sich irgendwie besiegen. Das klingt so nach Drill, nach Askese. Und davon kann ich mich ja auch nie lösen. Von diesem Willen, von dieser Sehnsucht nach der wirklichen Askese mal. Ja, hier steht, wenn ich mich selbst verändere, fühlt es sich so an, als würde ich mich selbst besiegen, weil ich merke, was ich tun kann, anstatt mich selber zu belügen. Mit den Worten, die wir geben und kriegen, mit den Worten, die wir biegen. Phrasen, Versprechen, Parolen, so laut, so leer. Ja, das ist extrem hart. Eigentlich zu sehen, was man eigentlich tun kann. Aber will man überhaupt so viel tun? Will man überhaupt so produktiv sein? Ich weiß es noch nicht mal, was ich wirklich will. Außerhalb dieser Pflegearbeit hier, wie ich meinte, mein Podcast, der die Pflege meiner und eurer Gesundheit ist. Gut, abgesehen davon weiß ich nicht, so, was ich eigentlich will im Leben, aber zumindest das, ja. Podcast. Nun, dieser Diskurs hatte jetzt gerade mit der Wissenschaft zu tun vor dem Lied. Und da gibt es einige interessante Punkte, die wir hier nochmal aufklären müssen. Ich sagte ja sowas wie, ich will ein bisschen Misstrauen wecken gegen die Wissenschaft. Ja, sowas sagte ich irgendwann in Folge 49 oder so. Und ja, weiteres Misstrauen ist also nötig hier. Dann wenden wir uns doch am besten mal Nietzsches Werk zu, Jenseits von Gut und Böse. Eine Stelle. Nein, beginnen wir anders. Dieses Werk Jenseits von Gut und Böse erschien also 1886. Das war also nur 2 bis 3 Jahre, bevor dann Nietzsches Zusammenbruch passierte in Turin, damals 1889 oder so rum. Zusammenbruch, weil er eben auch krank war. Wie man vermutet, heutzutage litt er an Syphilis, einer sexuell übertragbaren Krankheit auch. Sehr interessant. Syphilis, und dann lebt er halt noch 10 Jahre so weiter, aber in geistiger Umnachtung. Und es ist sehr interessant, habe ich gelesen, dass zu den Symptomen der Syphilis auch der Größenwahn zählt. Und es ist jetzt eine wirklich interessante Frage ist, inwieweit sind Nietzsches späte Schriften hier schon Ausdruck dieses einsetzenden Größenwahns, für den er ja selber dann auch nichts kann. Das ist dann die Krankheit, oder ist es einfach nur das gesundeste Denken, das überhaupt denkbar ist? Wenn er sagt, er will sich an die Stelle von Gott setzen und unterzeichnet alle seine Texte dann mit Christus, das ist eigentlich völlig richtig zu sagen, nee, wir dürfen nicht mehr an Christus glauben, aber dann müssen wir halt auch selber so mutig sein und zu sagen, wir selber sind dieser Erlöser. Ja, und ich würde tatsächlich mich auf diese These stellen, dass man das alles nicht lesen darf im Zeichen seiner Krankheit, wo wir auch nicht genau wissen heutzutage, was war, aber anscheinend schon diese Syphilis irgendwie, ja, eine legitime Hypothese ist. Nun ja, ich würde sagen, nein, das ist kein Größenwahn, das ist wirklich das einzig maßvolle Denken, das den Menschen hier angemessen ist und vielleicht für uns moderne Menschen ein neues Maß definieren kann, zwischen Gott und Tier, irgendwie dazwischen, können wir uns so ranbilden und den Übermenschen langsam anpeilen, durch die Generation uns geistig immer weiter fortbilden, bis wir dann zu diesem Ziel kommen, des Übermenschen. Und nun, dazu also 1886, Jenseits von Gut und Böse, und dann eine kleinere Streitschrift, heißt es hier, zur Genealogie der Moral, hatte dem da noch beigefügt im Folgejahr. Und jetzt will ich aber heute nur mal etwas anreißen, was ich dann vielleicht gar nicht vorlesen kann, dieses Kapitel hier. Aber es geht um den metaphysischen Wert der Wahrheit. Da kann ich hier mich nur mal auf meine Notizen stützen. Das wissenschaftliche Ideal ist laut Nietzsche nicht die Aufhebung, sondern die Fortführung des asketischen Ideals. Also das asketische Ideal ist das, was wir schon kennen aus den Religionen, dass die Mönche sich so selbst züchtigen und der Mensch sagt, ja, wir müssen alles diesem Glauben an Gott unterordnen und vielleicht uns auch Ohren und Augen zuhalten vor der Welt, dass wir alles, was dem widersprechen könnte, dass wir an Gott glauben. Diese Askese also, aber die Wissenschaft ist nicht etwa die Aufhebung davon, dass wir sagen, jetzt machen wir uns die Ohren und Augen auf und schauen wirklich mal, wie es ist. Nein, es ist die Fortführung des asketischen Ideals, weil nämlich man in diesem asketischen Ideal ja so auf die Interpretation verzichtet, schreibt er. Man vergewaltigt da eine Tatsache, einen Gedanken, schiebt es sich zurecht, kürzt ab oder stopft aus. Das ist die Grundlage des Glaubens an die Wahrheit. Und das ist eine Verneinung der Sinnlichkeit, der Sinnenwelt. Das ist also eine Entscheidung, die hier getroffen wird, dass gesagt wird, die Wahrheit ist erstmal wichtiger als die Sinnenwelt. Und das ist dann halt Nietzsches Punkt. Ja, dann sind wir hier aber genauso noch im Reich der Metaphysik, wo wir einfach so an die Wahrheit glauben. Das ist nicht etwas, was uns rausführt aus der Metaphysik, aus dem Glauben an etwas Höheres, an ein transzendentes Ideal, sondern das ist genau diese Fortführung des religiösen Denkens. Die Wahrheit wird jetzt halt so als das oberste Gesetz, ja, angenommen und als das oberste Gut gesucht. Aber wer garantiert uns das? Was soll die Wahrheit wirklich sein? Wer hätte das gesagt, dass die Wahrheit jetzt uns irgendwas bringen würde? Ja? Wie ist das zu nehmen? Durch die Technik, denke ich. Ja, das ist halt unser heutiger Glaube, dass wir denken, die Wissenschaft führt zur Technik. Die Technik macht uns das Leben annehmlich. Ohne Medikamente würde ich so schnell sterben. Kindersterblichkeit und so weiter. Wäre ohne die modernen sanitären Vorrichtungen ja gar nicht, wird es eine viel höhere Kindersterblichkeit geben. Und ja, auch ich, wenn ich wirklich mal so krank wäre, würde ich doch nur noch weinen und darum flehen, dass mich die Medizin jetzt behandelt. Das ist so dieser dahinterliegende Gedanke, glaube ich, eines modernen Menschen immer, dass er sagt, oh, aber ohne die Wissenschaft geht es gar nicht. Die Wahrheit hat also diesen Wert, einfach weil es ja auch mein Überleben garantiert, weil ich gar nicht mehr überleben könnte ohne diese Wahrheit der Technik. Aber das, ja, das ist noch kein Beweis aus meiner Sicht für den Wert der Wahrheit. Was ist der Wert der Wahrheit? Diese Frage wirft Nietzsche einfach auf und zweifelt es an, dass es überhaupt so wertvoll sein soll, die Wahrheit immer anzustreben. Es ist doch auch schön, sich die Welt zurecht zu fälschen und zu lügen. Und nur so kann man sie vielleicht überhaupt genießen und sie betrachten. Wenn man gar nicht mehr das verzerren wollte, was man da sieht von der Welt, dann könnte man es vielleicht gar nicht mehr ertragen, darin zu leben. Nun, der Wahrhaftige, der Wissensgläubige, bejaht eine andere Welt als die des Lebens, der Natur und der Geschichte. Muss er daher nicht das Gegenstück, diese unsere Welt, verneinen? Die Wahrheit, die dürfte gar kein Problem sein. Die müsste so als Axiom gegeben sein, schreibt er. Und dann kommt er auf diesen Mythos zurück, davon, dass christliche Kreuzfahrer da im Mittleren Osten, irgendwo im Iran vielleicht, auf einen Assassinenorden gestoßen werden, auf seinen geheimen mystischen Bund der Glaubensbrüder. Aber ihr Glaube war eben ein sehr spezieller, denn ihr Wahlspruch lautete: Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Und das, schreibt Nietzsche, ja, sind halt die wahren Freigeister, wo der Wert der Wahrheit selbst noch in Frage gestellt wird. Aber ein Geist, der sich so an die Wahrheit kettet und an die Wissenschaft, an der Wissenschaft festhält, dass das die wahre Welt ist und dass er dagegen die Sinnwelt eigentlich verneinen muss, der legt sich selber immer in Ketten. Nietzsche beharrt darauf, es gibt keine voraussetzungslose Wahrheit. Die Wahrheit macht das alte Askese-Ideal halt wieder frei vom Exoterischen. Vom Exoterischen? Da müssen wir mal und grob denken. Also, vorher war dieses Askese-Ideal irgendwie so verhärtet, dogmatisiert und es hat nur so auf den großen Effekt geschaut, dass wir hier dem Volk das beibringen und ihm sagen, ja, so ist es mit der Wahrheit, dass das halt unser religiöses, christliches Dogma hier und das irgendwie so exotisch, so auf den Effekt bedacht, so auf die Herrschaft über die Bewusstseine. Und da verhärtet sich natürlich manches. Da kommt dann eben diese Empörung auf, wie dann bei Luther. Und das ist ein sehr guter Punkt mit Luther. Der führt uns vielleicht eben auch in diese Richtung der modernen Wissenschaft an. Dass wir das Askese-Ideal nicht aufgeben, sondern einfach nur befreien von dem exoterischen Ballast und man sich jetzt vielleicht wieder in dieses Esoterische verkriechen kann. Ja klar, der Elfenbeinturm in der Wissenschaft, da geht es dann nicht mehr so darum, das Volk von irgendeinem Dogma zu überzeugen, sondern zu sagen, ja, in diesem Elfenbeinturm, da kann ich der Wahrheit auf den Grund kommen. Die Folge davon, sagt Nietzsche, Ernst, Verarmung des Lebens, Dialektik statt Instinkt. Das ist ein sehr guter Punkt, auch bei Cortázar lesen wir das nach. Die Dialektik, also das Unterscheiden hier zwischen Lampe und Tisch, hell und dunkel, Nacht und Tag, kühl und warm. Immer diese Dialektik ist hier am Werk im Geist. Aber was soll das überhaupt? Der Instinkt, der kann doch eigentlich auch so vorschreiten, ohne sich jetzt auf sowas zu beziehen, wie die Vernunft, die Dialektik, die da immer das alles feinsäuberlich zergliedern will. Der Wissenschaftler ist vielleicht Atheist, Immoralist, Nihilist, Skeptiker, aber vor allem, sagt Nietzsche, Hektiker des Geistes. Und dann noch ein sehr interessanter Punkt, nämlich dass Kopernikus, also diese Revolution durchgeführt hat, seitdem der Mensch eben nicht mehr im Mittelpunkt des Universums steht, beziehungsweise die Erde jetzt halt auch nur noch eigentlich an der Peripherie des Sonnensystems ist. Wir selber sind eigentlich auch nur so peripher. Und das ist, laut Nietzsche, zeigt sich darin ein Wille zur Selbstverkleinerung des Menschen, der also seit Kopernikus ist dieser Wille unaufhörlich gewachsen und hat den Mensch wie auf eine schiefe Ebene gebracht. Jetzt ist er nur noch ein Tier ohne Gleichnis. Früher war das Gleichnis halt, ja, du bist ein Kind Gottes. Und nun, ja, was soll der Mensch jetzt machen? Sich selbst verachten, aber der Verächter achtet ja immer noch sich selbst als Verächter, schreibt Nietzsche auch an anderer Stelle. Ja, wir können hier denken, ja, aber was soll Kopernikus machen? Es ist doch so die Realität halt, dass die Erde um die Sonne kreist. Da ist jetzt ja nicht sein Wille zur Verkleinerung, mutwillige, als ob er den Menschen mutwillig verkleinert hätte. Aber doch, es ist eben ein bestimmtes Paradigma dann aufgetaucht und so hat sich so festgesetzt im menschlichen Bewusstsein seit damals. Ja, dass wir uns da wohl wirklich vertan haben, wo wir früher geglaubt haben, wir wären Kinder Gottes. Und jetzt müssen wir uns immer weiter erniedrigen und sagen, oh, was ist der Mensch eigentlich? Nur so ein Staubkörnchen hier in dieses Universum geworfen. Ja, aber verkleinern wir uns da nicht auch zu sehr? Nun, damit habe ich hier meine Notizen abgearbeitet und hier habe ich noch eine kleine Notiz. Was also über Gott gesiegt hat, sagt Nietzsche, ist nicht etwa die Wissenschaft, sondern einfach nur die christliche Moral, der strenge Begriff der Wahrheit, der halt immer strenger genommen wurde. Ja, am Anfang hat man halt so an Gott geglaubt und dann irgendwie die Theologie war vielleicht die erste, die wichtigste Wissenschaft dann damals im Mittelalter und dann ja, hat man so über die Welt nachgedacht, immer mit der Prämisse, wie können wir hier Gott loben und diese Welt zu seinem Vorteil interpretieren. Nun, jetzt ist aber die christliche Moral so, dass sie sagt, ja, aber du sollst ja nicht lügen, du sollst ein sauberes Gewissen haben, sauberes intellektuelles Gewissen um jeden Preis. Und daher verbietet sich diese christliche Moral am Ende noch die Lüge im Glauben an Gott. Das heißt, die sagt sich irgendwann, oh, das mit Gott ist irgendwie auch nicht so beweisbar und daher muss ich mir das verbieten, noch weiter dran zu glauben. Und das ist dann die Moral der Wissenschaft. Nietzsche sagt also, das Christentum ist nun schon am Aussterben, aber die christliche Moral wird noch etwa 200 Jahre weiterleben. Die Wahrheit um jeden Preis, also das, ja. Gut, für mich macht das sehr viel Sinn und ich kann mir ganz klar sagen, dass ich nicht so wahrhaftig sein kann um jeden Preis, sondern hier wirklich auch der Fälschung und der Zurechtlegung bedarf. Und der Verschönerung und die Schönheit am Leben ist für mich auch ein sehr, sehr hoher Wert, wo ich nicht sagen würde, dass die Wahrheit da noch drüber stehen muss. Nun, aber kann ich vielleicht doch was direkt vorlesen von Nietzsche? Ja, das ist jetzt vielleicht alles ein bisschen viel, denkt ihr euch. Aber es geht mir, wie gesagt, nicht darum, hier so ein einfaches Argument über die Pandemie zu machen. Und nein, einfach diese Gedanken dieses Denkers hier in den Raum zu stellen und dann mal zu sehen, wie sich dann zusammenfügt. Vielleicht erst beim Anhören wird einem dann klar, ja, so ist das zu nehmen. Ja, wir sind durch die Pandemie natürlich schon, dass mit der Wissenschaft so viel offen, unser Wirtschaftswachstum, dass unsere Kinder zur Schule gehen können, uns öffentlich zu treffen, all das ja aus einer diffusen Angst vom Virus, aber vor allem halt aus diesem Glauben an die Wissenschaft, an das, was die Virologen sagen. Ja, selbst wenn wir selber nicht so viel Angst hätten, vielleicht weil man noch jünger ist, muss man dem ja doch glauben. Es ist ja doch die Wissenschaft, und wenn es so ist, dass es schlimm ist, dass wir die Inzidenzen drücken müssen, ja, das ist halt dann dieses asketische Ideal. Die Wahrheit muss über allem stehen. Das schöne Leben muss hier zurückstehen. Ja, das ist jetzt aber nicht so wichtig. Lesen wir lieber mal hier gleich rein. Weil das ist ein viel interessanteres Thema. Jetzt nämlich aus Jenseits von Gut und Böse. Das, was ich da gerade also zusammengefasst habe, war ein Kapitel aus zur Genealogie der Moral. Jetzt aber viel wichtiger als die Frage der Wissenschaft ist mir persönlich eigentlich diese Frage der Arbeitsamkeit, dieses, ja, was immer wieder in mir schlummert, diese Faulheit. Und dann verurteile ich mich aber dafür, dass ich nicht so strukturiert bin und nie früh aufstehe und ein Querleser bin, immer 50 Bücher auf einmal hier rumliegen habe, die ich eigentlich mal lesen wollte. Und ja, wie ist das also zu nehmen, dieses Verhältnis von Askese und Arbeitsdrang? Arbeit ist ja auch was Schönes. Ja, wenn man sich dann aufgerafft hat, so wie es auch im Werther hieß von Goethe, ja, wenn man sich einmal aufrafft, irgendwie dann findet man doch, es schreitet man zur Tat und die Arbeit geht dann so leicht von der Hand. Das schrieb der Werther da. Und so ist es also, ja. Aber wie rafft man sich halt auf? Das ist das Toxische im Kapitalismus, dass man sich immer nur aufraffen soll, um Geld zu verdienen. Das verdirbt den Menschen einfach. Ja, das ist auch klar, dass dann die Freizeit auch nicht mehr lohnenswert sein kann, wenn er schon die ganze Zeit durch diese Ideologie so verseucht ist, dass du dich eigentlich nur bewegen kannst, wenn da ein Nutzen dahinter steht, wenn da was rausspringt und weiß, wozu. Ja, ich muss hier Geld verdienen, überleben. Oh, Sancta Simplicitas, dieses Kapitel hatte ich damals schon vorgelesen, wunderbares Kapitel. In welcher seltsamen Vereinfachung und Fälschung lebt der Mensch? Man kann sich nicht zu Ende wundern, wenn man sich erst einmal die Augen für dieses Wunder eingesetzt hat. Wie haben wir alles um uns heil und frei und leicht und einfach gemacht? Wie wussten wir unseren Sinnen einen Freipass für alles Oberflächliche, unserem Denken eine göttliche Begierde nach mutwilligen Sprüngen und Fehlschlüssen zu geben? Wie haben wir es von Anfang an verstanden, uns unsere Unwissenheit zu erhalten, um eine kaum begreifliche Freiheit, Unbedenklichkeit, Unvorsichtigkeit, Herzhaftigkeit, Heiterkeit des Lebens, um das Leben zu genießen. Und erst auf diesem nunmehr festen und granitenen Grunde von Unwissenheit durfte sich bisher die Wissenschaft erheben. Der Wille zum Wissen auf dem Grunde eines viel gewaltigeren Willens, des Willens zum Nichtwissen, zum Ungewissen, zum Unwahren. Nicht als sein Gegensatz, sondern als seine Verfeinerung, mag nämlich auch die Sprache hier wie anderwärts nicht über ihre Plumpheit hinaus können und fortfahren von Gegensätzen zu reden, wo es nur Grade und mancherlei Feinheit und Stufen gibt, mag ebenfalls die eingefleischte Tartüferie der Moral, welche jetzt zu unserem unüberwindlichen Fleisch und Blut gehört, uns Wissenden selbst die Worte im Mund umdrehen. Hier und da begreifen wir es und lachen darüber, wie gerade noch die beste Wissenschaft uns am besten in dieser vereinfachten, durch und durch künstlichen, zurechtgedichteten, zurechtgefälschten Welt festhalten will, wie sie unfreiwillig, willig den Irrtum liebt, weil sie, die Lebendige, das Leben liebt. Ja, das hatte ich damals schon vorgelesen in Folge 13 vielleicht. Weiß ich nicht mehr genau. Damals in den 10er-Folgen. Nun, das erinnert mich nur daran an die Physik zum Beispiel. Er sagt uns hier, noch die beste Wissenschaft hält uns eigentlich in einer zurechtgedichteten, zurechtgefälschten Welt fest. Und das trifft ja auf jeden Fall auf die Physik zu. Um überhaupt Physik zu betreiben, muss ich zum Beispiel von der Newtonschen Mechanik ausgehen, wo man seit Einstein weiß, ja, die ist nicht ganz korrekt, aber für die allermeisten Alltagsfälle, was man hier so auf der Erde beobachten kann, reicht es ja doch aus, davon auszugehen, dass dieses Newtonsche Gesetz gilt. Mit F gleich M mal A und so weiter. Das gilt aber zum Beispiel, was ich auch schon erwähnte, mit den konservativen Kräften und einem Elektron, von einer Probeladung und einem Probekörper, hatte ich da vorgelesen aus Wikipedia. Und ja, das ist ja auch eine Fiktion. Was ist ein Probekörper? Ein Probekörper, eine Probeladung. Da sagen wir halt im Elektromagnetismus, wir haben eine Ladung vor uns. Die hat jetzt zum Beispiel die Ladung von einem Elektron. Aber sie ist nur eine Probeladung. Das heißt, irgendwie schalten wir da die Wirkung dieser Ladung wiederum auf andere aus. Wir sagen, wir tun so, als ja, wäre die jetzt hier irgendwie so eine, ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich es beschreiben kann, aber dass wir da halt nur mal das elektrische Feld betrachten. Das ist jetzt das Reale irgendwie. Ja, da haben wir eine große positive Ladung, die dann dieses Elektron anzieht. Aber das Elektron, das ist nur so eine Probeladung. Das ist irgendwie, ja, müssen wir da ausblenden, dass das ja eigentlich in der Realität auch noch da irgendwie andere Wechselwirkungen hätte. Und da können wir uns einfach mal für diese Hypothese, für dieses Gedankenexperiment darauf einlassen, dass jetzt nur die elektrische Kraft zum Beispiel gilt, keine anderen Kräfte da wirken. Und ja, das sind immer wieder diese Hypothesen, die man da aufstellen muss, aber ohne die geht es ja gar nicht, ohne die kann man ja gar nicht anfangen, Physik zu betreiben. Sonst wird es ja zu komplex, kann man sich gar nicht vorstellen, dann kann man da auch keine Ursachen und Wirkung mehr feststellen. Ja, die beste Wissenschaft ist vielleicht die Physik heutzutage, die hält uns tatsächlich da fest in dieser vereinfachten, künstlichen Welt. Nun, das, was ich vorgelesen habe, war also nicht das, was ich eigentlich vorlesen wollte, das mit Arbeit und Fasten. Ja, das hat mich jetzt einfach so hier reingezogen, weil ich es wieder gesehen habe, dieses Kapitel, das ich damals schon vorgelesen habe. Dann lese ich einfach mal das hier vor, was ich mir vorgenommen hatte. Kapitel 189. Die arbeitsamen Rassen finden eine große Beschwerde darin, den Müßiggang zu ertragen. Es war ein Meisterstück des englischen Instinktes, den Sonntag in dem Maße zu heiligen und zu langweiligen, dass der Engländer dabei wieder unvermerkt nach seinem Wochen- und Werktage lüstern wird. Als eine Art klug erfundenen, klug eingeschalteten Fastens, wie dergleichen auch in der antiken Welt reichlich wahrzunehmen ist, wenn auch, wie billig bei südländischen Völkern, nicht gerade in Hinsicht auf Arbeit. Es muss Fasten von vielerlei Art geben. Und überall, wo mächtige Triebe und Gewohnheiten herrschen, haben die Gesetzgeber dafür zu sorgen, Schalttage einzuschieben, an denen solch ein Trieb in Ketten gelegt wird und wieder einmal hungern lernt. Von einem höheren Orte aus gesehen erscheinen ganze Geschlechter und Zeitalter, wenn sie mit irgendeinem moralischen Fanatismus behaftet auftreten, als solche eingelegte Zwangs- und Fastenzeiten. Während welchen ein Trieb sich ducken und niederwerfen, aber auch sich reinigen und schärfen lernt, auch einzelne philosophische Sekten, zum Beispiel die Stoa inmitten der hellenistischen Kultur und ihrer mit aphrodisischen Düften überladenen und geil gewordenen Luft, erlauben eine derartige Auslegung. Hiermit ist auch ein Wink zur Erklärung jenes Paradoxons gegeben, warum gerade in der christlichsten Periode Europas und überhaupt erst unter dem Druck christlicher Werturteile der Geschlechtstrieb sich bis zur Liebe, Amour, Passion, sublimiert hat. Ja. Sehr interessant hier diese Dichotomie, also zwischen Arbeit und Ausruhen, Fasten und Essen. Hier in einer besonders christlichen Kultur kann dann auch diese Idee der Liebe erstmal aufkommen. Aber ja, mich interessiert es einfach mit der Arbeit und mit der Disziplin, wo ich mich hier auch frage, bin ich eigentlich auf dem richtigen Weg? Gerade in meinem Diskurs müsste ich nicht mich disziplinierter halten, zum Beispiel an dieses Thema der Pandemie, das ich mir eigentlich vorgenommen hatte, bald mal abgefrühstückt zu haben. Ja. Vielleicht schon. Weil dieses, was ich jetzt eigentlich noch vorlesen wollte aus Rajuela, ist ja extrem lang irgendwie. Oh Gott. Ja, das ist aber noch besser eigentlich als Nietzsche. Das muss ich eigentlich vorlesen. Aber vielleicht lese ich am besten erstmal ein bisschen was aus meinem Essay zur Pandemie vor, weil da kann ich mich selber interpretieren. Da finde ich wieder zu mir und zu meinen Kräften. Es geht um diese Disziplin, um die Frage, warum kann ich mich so selten aufraffen, diese Dinge zu tun, zum Beispiel mein Zimmer hier zu putzen. Das, ja, jetzt am Wochenende habe ich es doch mal wieder geschafft, hier Staub zu saugen. Das war ein Willensakt. Jetzt fange ich an mit diesem Essay zur Pandemie. Lässt sich Corona wegdiskutieren? Manchmal will man sich aufraffen und sein Zimmer putzen. Meistens aber nicht. Das ist die Normalität. So geht normalerweise auch der Durchschnittsbürger mit seiner Gesundheit um. Somit wird er auf der Intensivstation zwar wünschen, doch früher mal vernünftiger gewesen zu sein. Es ist aber menschlich, dieses Ziel immer wieder zu verfehlen. Von linker Seite auf die Wichtigkeit der Corona-Politik einzustimmen, offenbart die Geisteshaltung der deutschen Linken, die sich auch schon 1914 zeigte. In einer Krise, einer unerwarteten Situation oder einfach etwas, was sich zunächst mal als Krise und Bedrohung anfühlt, müssen wir als Volk zusammenstehen und die politischen Lager überwinden. Das ist fatal. 1914 wurde also statt links-rechts die Trennung patriotisch-pazifistisch aufgemacht. 2020 wurde die zwischen vernünftigen, rationalen, das heißt auf die Corona-Gesundheit abzielenden Argumenten zugänglichen Menschen und Verschwörungstheoretikern aufgemacht. Es geht hier offensichtlich um die Durchsetzung des Dispositivs, der Tod ist schlimmer als alles sonst. Und wer die Wichtigkeit der Corona-Politik in Frage stellt, muss vom Diskurs ausgeschlossen werden, da er indirekt Menschenleben gefährdet. Dieses totalitäre Diskursmuster wurde von den verschreckten Linken ohne Murren übernommen. Jetzt war nur noch die Frage, wer sich mit noch mehr Mitgefühl und Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit der Pandemie auf Twitter hervortun konnte. Eine Politik, die mehr nach meinem Geschmack gewesen wäre, hätte von Anfang an die Eigenverantwortung der Bürger appelliert. Es liegt auf der Hand, dass jede noch so straffe Maßnahmenpolitik hilflos ist gegen sinkende Akzeptanz und Vorsicht in der Bevölkerung. Eine Gesellschaft, die nicht so extrem gespalten wäre anhand von Fragen wie Lockdowns, Impfungen und Todesfällen, wäre deutlich wehrfähiger und hätte eine Pandemie besser überstanden. Die Risse durch Freundschaften und Familien sind mal nicht aufzuwiegen mit Menschenleben, die angeblich gerettet wurden. Die Liebesbeziehungen, die kaputt sind, die sinnlosen Streitereien zwischen engen Freunden, all das ist ein ungeheurer Schaden, der genauso in eine holistische Betrachtung der Gesundheit der Individuen einbezogen werden muss, wie die Frage nach den Gefahren durch eine Corona-Infektion. Wenn selbst ich als halbwegs Informierter mich bisher nicht traute, mich selbst zu testen, aus Ekel, Trägheit, glaube, dass nur offizielle Stellen es richtig machen, wobei es eigentlich genau andersrum ist, ja, dann liegt ein massives Kommunikationsproblem vor. Tests müssten von Anfang an kostenlos und für jeden mindestens einmal wöchentlich verfügbar sein. Wenn auf diese Maßnahme verzichtet wird, ist alles andere eigentlich auch schon relativ egal. Denn das Virus ist wie Schrödingers Katze. Es ist erst da, wenn wir es nachgewiesen haben. Ansonsten müssen wir davon ausgehen, es nicht intus zu haben. Alles andere wäre Wahnsinn und Pauschalverdacht, der dann das Leben regiert. Die religiöse Tendenz, dem Staat die Obhut über die Einhaltung der für nötig erachteten Rituale zu geben, offenbart das tiefe Misstrauen nicht nur gegen die anderen, sondern vor allem gegen sich selbst. Genau dieser Totalitarismus wurde auf ganzer Breite durchgesetzt. Der Bürger ist in erster Linie potenzieller Virusträger. Nur partiell kann er sich durch Testen, Impfen, Kontaktvermeidung, physischen Abstand etc. von diesem Verdacht befreien. Eine Rückkehr zum Grundsatz der Schuldfreiheit, bis das Gegenteil bewiesen wurde, gibt es nicht. Was ist mit folgender Überlegung? Auch ein Ungeimpfter kann sich umsichtig verhalten und sein Risiko, jemanden zu infizieren, bewusst im Blick haben und zu minimieren versuchen. Mit welchem Recht wird ihm also generell unterstellt, er verhalte sich unsolidarisch? Sicherlich ist es in der Gesamtbetrachtung so, dass zurzeit die Ungeimpften überproportional die Ressourcen der Krankenhäuser beanspruchen. Aber das lässt keinen Rückschluss auf den Einzelnen zu, der mit 2G bestraft wird. Diese Politik des Nudging ist unverantwortlich. In einem demokratischen Staat ist 2G eigentlich grundsätzlich nicht denkbar. Aber scheinbar ist es erlaubt, wenn es im Dienst der guten Sache steht und wir die Unvernünftigen zu einer guten Tat bewegen können. Das ist Privatpolitik par excellence. Der Einzelne soll es richten und die Linken stimmen bedenkenlos zu, weil sie sehen, dass die Politik es bei den gegebenen gesellschaftlichen Mehrheitsverhältnissen nicht richten kann. Das ist feige! Es wäre genau die Aufgabe der Linken, für eine Machtverschiebung im Mehrheitsdiskurs zu sorgen. Stattdessen wird auf Querdenker etc. eingehauen und sich mit der herrschenden Elite solidarisiert, die angeblich unser aller Wohl im Blick habe. Es sollte keine staatliche Bevormundung geben, wie durch Empfehlung zum Homeoffice. Die Büroangestellten sind jetzt ganz zufrieden seit 1,5 Jahren. Die Unternehmen auch, da die Produktivität unerwarteterweise gleichbleibend ist, trotz mangelnden sozialen Kontakten. Das erkläre ich mir so, dass das Büro auch ein Ort der brutalen, lückenlosen Überwachung ist und die Heimarbeit die Leute in hohem Maße auch befreit und zu selbstmotiviertem Arbeiten hinführt. Aber das ist eine fatale Situation. Für eine Gruppe der Gesellschaft, die jetzt zu Hause arbeitet, hat sich praktisch nichts zum Schlechteren verändert. Sie denken, gut, schützen wir die Gesundheit, das tut nicht weh. Aber den Krankenpflegern tut es sehr wohl weh, immer mit Maske arbeiten zu müssen. Wie viele Patienten sind gestorben, weil sie nicht im gleichen Maße Serotonin ausschütteten, das ihnen ein Lächeln ohne Maske einer Pflegerin gegeben hätte? Ja, ein sehr spekulativer Gedanke, der aber sehr richtig ist in diese Gesamtbetrachtung auch oft machen. Ist es wirklich nötig, jetzt immer da Maske zu tragen? Auch unabhängig von Inzidenzen, das beeinträchtigt auch die Lebensqualität der Arbeiter dort, aber auch der Patienten, wenn sie kein Lächeln mehr sehen. Und auch von uns allen, wenn wir kein Lächeln mehr sehen in der Bahn und so weiter. Weiter. Die Maskenpflicht so großflächig beizubehalten ist ein fataler Fehler. Ja, sie macht Sinn, gerade in der Erkältungssaison ab Oktober. Man kann sich vorbereiten und seit Sommer alle darauf einstellen, dass es im Herbst wieder Masken, Heimarbeit, Schließung bestimmter Gewerbe geben wird. Jetzt ist es aber irgendwie Normalität und nicht mehr wegzudenken. Wozu tragen die Leute in Peru jetzt im Sommer Maske, obwohl die Inzidenzen erwartbarerweise niedrig sind? Wegen dem hegemonialen europäischen Diskurs, der dort so ankommt, als würden hier Leute auf der Straße sterben, als seien wir kurz vor dem Kollaps hier in Europa. Ja, in der Tat, das kommt wirklich dort so an. Aber sich durchgehend mit Masken und 3G durchzuwursteln, ist inakzeptabel und schlimmer, als wenn man durch eine maßnahmenlose Politik Überlastung der Krankenhäuser und Tod vieler unbehandelt bleibender Patienten in Kauf genommen hätte. Die jetzt erprobten Einschnitte in die demokratische Grundordnung haben die Weichen für Jahrzehnte gestellt. Wir können nicht mehr so tun, als wüssten wir nicht, wie dünn der Putz der Zivilisation ist, wie leicht sich Menschen auf neue Umstände einstellen, selbst wenn diese den Ausschluss ganzer Menschengruppen beinhalten und zur bleibenden Spaltung der Gesellschaft führen und zudem unangenehm sind wie beim Maskentragen. All das ist nur durch die Sehnsucht, allein und unerkannt zu sein, zu erklären. Das Gesicht stört. Es offenbart ein Geheimnis. Unsere dunkle Jouissance, dieses Wort von Lacan, das heißt wie genießen. Dunkle Lust. Diese wird immer dunkel sein im Kapitalismus, denn Geld ist gut, mehr Geld ist besser, noch mehr noch besser. Es gibt also dieser Sichtweise zufolge eine ganz klare Substanz, die anzeigt, wie weit unser Genießen ins Unendliche fortgeschritten ist. Die Lust kann aber nur privat gedacht werden. Sie ist schmutzig und darf nicht mit der Öffentlichkeit in Kontakt stehen. Nicht dort draußen für andere will ich eine Rolle spielen, mich jovial geben. Nein, das muss ich mir für den privaten Raum aufsparen. 3G heißt so viel wie, ja, ihr Geimpften seid, nicht mehr gefährdet bzw. gefährlich. Das ist fatal. Viel wurde durch den Irrglauben der nicht mehr vorhandenen Infektiosität angerichtet. Wie schwer wiegt dieses Versagen der Politiker, Wissenschaftler, RKI und Impfstoffhersteller verglichen mit dem individuellen Versagen einiger, sich impfen zu lassen? Ja, interessant finde ich hier, genau, mit 3G, dass also gesagt wird, getestet, genesen oder geimpft. Aber wenn jetzt also das gilt, was ich da schon ausgeführt habe mit Bezug, wo ich mich auf Kekulé stütze, die Virusweitergabe ist also unvermindert gleichbleibend für Geimpfte, nur die Gefahr, sich selber anzustecken bei jemand anderem, der das Virus hat, die reduziert sich deutlich, sogar um den Faktor 10, wird da gesagt. Okay, aber was hat das jetzt damit zu tun, wenn ich ins Restaurant gehen will, dann geht es doch erstmal darum, was bin ich für eine Gefahr für die anderen, also wie könnte ich das Virus weitergeben? Und mich selber anzustecken, mich davon abzuhalten, mich selber anzustecken, das ist ein Kalkül, das hier also offensichtlich benutzt wurde, das ja den Leuten vorschreiben soll, wie gesund sie sich zu verhalten, zu leben haben. Und das sagt auch Kekulé, nein, das lehnt er ganz klar ab. Erstmal sollte jeder das Recht haben, ja, auch nicht auf seine Gesundheit zu achten, wenn er will. Das sagte Kekulé, ja, die ich, wie gesagt, sehr bewundere. Jetzt aber, genau, wenn ich doch da als Geimpfter genau gleich viel weitergeben kann wie als Ungeimpfter, ja, dann bin ich doch genauso eine große Gefahr für diejenigen anderen, die da im Restaurant sind. Unabhängig davon, ob die jetzt selber geimpft oder ungeimpft sind, ist ja egal. Ja, das ist dann ihre Sache, wie hoch ihr Risiko ist, sich anzustecken, aber pauschal ich, die Gefahr, die ich hier als Virusüberträger darstelle, ist einfach gleich, egal ob geimpft, ungeimpft. Und dann also sozusagen 3G, also die Ungeimpften können jetzt nur mit Test rein, das ist dann offensichtlich irrational. Dann, wenn, dann sollten sich halt alle testen lassen. Dann müsste man sagen, ja gut, also auch die Geimpften sollten dann möglichst halt nicht mehr das Virus weiterverbreiten und deshalb halt generell Tests verlangen. Aber es zeigt sich an dieser 3G-Regel, dass es wirklich darum geht, diese Personengruppe zu drangsalieren, auszuschließen, zu einer Entscheidung zu bewegen, sich impfen zu lassen, die vielleicht nicht so in Einklang steht mit ihrem persönlichen Befinden, mit ihrem persönlichen Umgang, mit der Gesundheit oder mit anderen religiösen Überzeugungen oder was auch immer, Hypochondrie hatte ich da schon genannt, ja, oder einfach irrationelle Ängste von der Impfung, die Menschen also da rein zu manipulieren und ihnen zu sagen, ja, auch wenn du es, wenn ich selbst die Argumente, die es ja gibt für den Vorteil der Impfung, wenn ich die nicht überzeugen, dann müssen wir dich halt hier noch weiter da so natschen und da drangsalieren, dass du das Richtige machst. Oder wenn du es immer noch nicht machst, dann halt das jeden Tag spüren lassen, dass du hier eine falsche Entscheidung triffst, dass du hier unsolidarisch handelst und ein Arschloch bist praktisch. Dieses, aber natschen, ja, nur nochmal mein Begriff vorher, verstand ich nicht ganz, was ich da eigentlich aufgeschrieben habe. Warum sollte das Nudging gut sein? Gut, ja, die Leute so dazu anhalten, ja, wie ich meinte, gute Masken zu tragen, die Leute eben nicht so mit der Angst zu nudgen, aber zu sagen, ja, ihr könnt euch doch selber testen hier, es ist ganz gut, dass wenn ihr das einfach feststellen würdet, falls ihr infiziert seid. Aber dann eben nicht in Panik verfallen, sondern einfach, dass man Bescheid weiß, dass man das einfach besser unter Kontrolle hat. Und klar, auch die Gesundheitsämter hätten mehr machen können, waren völlig überlastet zeitweise. Und auch da ist es eigentlich so einfach, diese Behörden zu stärken durch mehr Personal, dass sie dann auch ihrer Aufgabe gerecht werden können. Und das ist eine politische Aufgabe, die in dem Fall wahrscheinlich sogar deutlich einfacher wäre als in den Krankenhäusern, wo es irgendwie kompliziert ist, wo man richtig ausgebildete Leute braucht. Gesundheitsamt, okay, ja, da glaube ich schon, könnte man einfach mehr Leute anwerben, könnte man einfach dafür sorgen, ja, dass am Anfang nicht klappt, okay, aber wir sind jetzt in Jahr 2 der Pandemie, dass man dann sagt, ja, dann muss es auch wirklich so funktionieren, zumindest jetzt nach anderthalb Jahren, dass die Gesundheitsämter hier so arbeiten, dass sie auch wissen, dass jetzt eben diese Hochzeit des diese Welle dann kommt im Herbst und im Winter und dass man dann auch die Kapazitäten haben muss, um eben ja, zur Nachverfolgung, wenn das eben so ein wichtiges Ziel ist. Ja, aber dann immer diese 3G-Events, immer überall meine Daten abgeben und mich hier registrieren, irgendwie einchecken mit der Lupka. Also, Emil, am Ende sind die Gesundheitsämter doch nicht mal fähig, irgendwas nachzufragen. Also, was ist das für ein Schwachsinn hier? Das ist wirklich ein Eingriff in meine Privatsphäre, die einfach nur religiösen Bedürfnissen dient. Einfach nur, dass man das Gefühl hat, ja, wir haben doch was gemacht, wir haben doch, es muss doch irgendwie hier so offiziell sein, es muss doch irgendwie seine Richtigkeit haben. Aber okay. Ich lese noch ein Stück weiter, aber ganz kann ich es nicht so endlich sagen. Aber ja, ich merke schon, dass mich dieser Diskurs hier wieder aufputscht und meine Batterien wieder lädt. Bei Nietzsche, klar, ist es schwierig. Ihr denkt euch da sicher auch bei Nietzsche, das ist ja widersprüchlich. Oder so wie bei Taleb ist da natürlich auch widersprüchlich, was ich vorlasse. Er meint, man sollte die Gesellschaft nicht durchplanen. Aber wie ist das mit meiner These zu vereinbaren des Kommunismus? Es ist besser, mit einer Theorie an die Wirklichkeit ranzugehen und die dann umzusetzen, die ins Werk zu setzen. Aber nein, das ist kein so eindeutiger Widerspruch, wie es vielleicht scheint. Taleb, auch in einem kommunistischen Land, wird ja das Leben nicht durchgeplant, wird ja den Leuten nicht gesagt, wen sie jetzt lieben sollen oder ja, wie viele Kinder sie kriegen sollen. Klar, in China dann gab es diese Ein-Kind-Politik in der speziellen Umstände, aber generell geht es ja nicht darum, das Leben, die Gesellschaft so durchzuplanen, sondern überlegen, diesen Gott, den es da früher noch gab in der Religion, den können wir jetzt ersetzen durch eine höhere abstrakte Idee wie den Kommunismus. Und der ist irgendwie, der uns lenkt, der uns auch so eine Hoffnung und so einen Antrieb gibt. Und das liegt auch irgendwie so im Dunkeln, aber das ist immer noch besser als dieses wissenschaftlich Rationalisierende, dieses scheinbar Evidente, was wir halt heute so im demokratischen Materialismus betreiben. Nun gut, ja, und ihr denkt euch vielleicht auch bei Nietzsche, das ist also alles ein bisschen widersprüchlich. Aber das ist wichtig, sich da reinzufuchsen in diese Überlegungen von Nietzsche und sich nicht davon verunsichern zu lassen, wenn man da etwas feststellt, etwas bemerkt, was man nicht ganz verstehen kann. Ich fand es ein bisschen merkwürdig. Ein enger Freund, der auch hier häufig zuhört im Podcast, aber er sagte dann sowas, ja, manchmal ist man einfach noch nicht bereit in einer Situation für das zu hören oder das aufzunehmen, wie, ja, das hat jetzt nicht in Bezug auf den Podcast gesagt, aber dass man manchmal vielleicht einfach was nicht hören, nicht gar nicht verarbeiten kann. Und ja, das ist auch ein guter Punkt, dass man als guter Freund auch nicht in jedem Fall so aufrichtig sein muss und alles so mitteilen muss, sondern auch in einer Liebesbeziehung auch über manche Sachen vielleicht lieber schweigen, die man schon entdeckt hat, aber hier diesen Takt walten lassen. Ja, aber trotzdem finde ich seine Bemerkung merkwürdig. Warum sollte man dafür nicht reif sein? Warum nicht immer nach neuen Widersprüchen auch streben? Nach neuen Erkenntnissen, vielleicht nach neuen Theorien? Aber warum wäre das jetzt so ein Mangel? Das gut stelle ich auch an mir fest, dass ich viel aufschreibe, viel meine Theorien mache, aber dann denke ich, oh, dem kann ich ja so gar nicht treu bleiben in meinem eigentlichen Leben. Und dafür verurteile ich mich dann und denke dann, oh, jetzt lieber nicht mehr weiterschreiben, sonst schreibe ich noch viel mehr Dinge auf, denen ich sowieso nicht loyal sein kann. Das ist ein interessanter Gedanke, wo wir sagen müssen, nein, die Theorie ist doch schon die Praxis. Es geht jetzt nicht darum, Theorie und Praxis in Einklang. Dann erstmal kümmern wir uns um das Fortschreiten der Theorie und da sind auch Lücken und Widersprüche drin, aber das ist besser, als sich gar keine Gedanken zu machen. Nun, aber hier bleiben wir nochmal beim Thema der Pandemie und ich lese noch ein Stückchen weiter. Aber viel schlimmer als 3G, ist die rechtsnormative Bedeutung solcher Regeln wie 3G. Es ist jetzt also scheinbar demokratischer Konsens, dass diejenigen, die Ja zur Impfung sagen, genug getan haben, um sich ihre Grundrechte zu verdienen. Die anderen müssen weiterhin täglich getestet werden. Ob 3G wirkt, ob es virologische Begründung gibt, ist fraglich. Aber selbst wenn, ist es nicht die entscheidende Frage, sondern die Frage der gesellschaftlichen Norm, in Klammer Moral. Wie moralisch ist es, in ein Restaurant zu gehen, in dem die 2G-Regel gilt? Ein Schnitzel zu genießen, während man weiß, es gibt eine große Zahl von Menschen, die von dieser Möglichkeit pauschal ausgeschlossen werden, einfach weil sie eine Impfung verweigern. Das ist ein sehr guter Punkt. Wir können doch eigentlich auch nicht glücklich sein, wenn wir wissen, der Nachbar hier nebenan, der leidet, dann können wir doch unser Schnitzel auch nicht genießen. Und so auch in dieser Neujahrsrede, damals im 29er Podcast, die Neujahrsrede der Schweizer Bundesratspräsidentin, sie sagte irgend sowas, sie hat es sehr beeindruckend gemacht, war da mitten in der Bäckerei und als Neujahrsrede 2020, jetzt vor fast 2 Jahren damals, wurde das behandelt im 29er Podcast im Januar 2020. Sie stand da so und sagte, ja, aber wir wissen ja eigentlich, wir können unser Leben hier kann ja auch nicht so gut gehen. Es kann es nicht so gut gehen, wenn wir wissen, da gibt es andere, die leiden. Und Stefan sagte, ja, sie wollte, das war sehr gut, auch dass sie uns hier so dieses schlechte Gewissen ein bisschen einreden wollte. Gut, das ja, passt auch zu meinem Diskurs über Südamerika und so weiter, letzte Folge, dass auch dieses moralische, aber sehr richtig hier drin, zu sagen, ja, aber wie soll ich mein Leben genießen, wenn ich weiß, da gibt es andere Leute, die leiden. Darunter. Andere Leute, sagte die Präsidentin dann, die Schweizer Präsidentin, ja, weil andere Leute ihr Brot halt nicht essen können, für die es nicht so eine Selbstverständlichkeit ist, wie für uns hier in die Bäckerei zu gehen und sich einfach das schöne Brot zum Abendessen zu kaufen. Da sagt ihr jetzt vielleicht, oh, aber das ist ja ein wirklich hinkender Vergleich jetzt mit den Ungeimpften, die haben ja selber die Möglichkeit, da hinzugehen. Ja, es ist nicht so, dass die jetzt extrem leiden, dass jetzt ja, dass das so ein extremer Ausschluss wäre jetzt, aber doch eigentlich schon ein extremer Ausschluss hier von der sozialen Teilhabe am öffentlichen Leben. Und also, ja, für mich ist diese Frage real. Wie ethisch ist das eigentlich überhaupt, vor allem in eine 2G-Veranstaltung reinzugehen und auch als Geimpfter und sich zu sagen, ja gut, ist jetzt halt so, die Ungeimpften sind irgendwie ausgeschlossen, sind irgendwie nicht würdig, ihr Teil zu haben. Nun, noch ein Stück weiter, ja, interessant. Das, was ich letztes Mal erwähnte, diese Kausalität von Stefan, wo er sagte, die Krankenhäuser sind voll und die Menschenwürde wird hier angetastet durch die Ungeimpften, weil jetzt viele Leute nicht mehr behandelt werden können oder OPs halt verschoben werden müssen. Okay. Das Problem scheint Stefans ungedachte Kausalität zu sein. Wir wissen eigentlich, die Ungeimpften sind es, die die Menschenwürde derjenigen antasten, die nun ihre medizinische Behandlung im Krankenhaus verschieben müssen. Wirklich? Tastet jemand das an, mit seiner Entscheidung auf die Impfung zu verzichten? Tastet auch der Extrembergsteiger, der das Risiko eines schweren Sturzes in Kauf nimmt? Der Fettleibige etc. die Würde der anderen an, mit denen er im Krankenhaus dann um medizinische Versorgung konkurriert, in Anführungszeichen? Auch für Mitte 50-Jährige sind die anderen Lebensgefahren deutlich schwerwiegender als Corona. Aber klar hätten diese Leute wissen können, dass sie ohne Impfung ein höheres Risiko haben, medizinische Hilfe in Anspruch nehmen zu müssen, in einer Situation, in der die Krankenhäuser sowieso überlastet sein können. Das rechtfertigt breit angelegte Aufklärungskampagnen fürs Impfen, aber keine willkürlichen tyrannischen Schikanen. Solche Spaltereien sind unhinnehmbar. An erster Stelle müsste die beruhigende Aussage für alle stehen, dass sie weiterhin nach bestem Wissen im Krankenhaus behandelt werden. Ein solcher Schaden, der den Menschen einpflanzt, dass es nun zur Verhandlung stehe, wer behandelt wird, dass nun eine Bedrohung ansteht, die erfordert, dass wir nochmal neu abwägen, wer die Hilfe des Gesundheitssystems verdient hat, ein solcher toxischer Diskurs ist nicht dadurch aufzuwiegen, dass irgendwelche Menschen vor Corona gerettet wurden. Denn was bringt diese Rettungsstrategie, wenn wir eine Übersterblichkeit nicht sehen? Ah, ja, egal. Mit der Übersterblichkeit nicht so wichtig. Übersterblichkeit nicht sehen oder nur eine geringe. Dieses Jahr sehen wir es anscheinend definitiv schon, ja. Warum alles daran setzen, dass niemand an Corona stirbt? Eine Krankheit, welche die Schwächsten trifft, die also auch bei anderen Viruserregern und Erkrankungen bevorzugt getroffen werden. Wie hirnlos ist eigentlich eine solche Strategie, die sagt, ja gut, das Virus ist zwar bei weitem nicht für alle gleich gefährlich, Gesunde wie Angeschlagene, Alte wie Junge, aber wir müssen doch aus übertriebener Solidarität die Gefährdeten schützen, indem wir auch die Ungefährdeten einsperren und zur Kontaktvermeidung anhalten. Diese Gefährdeten werden also vor einer neuen Bedrohung geschützt, einfach weil sie neu ist, nicht weil sie ihrem Leben irgendeine zusätzliche Gefahr hinzufügt. Das generelle Risiko mag gestiegen sein, aber das ist dann halt hinzunehmen, sofern keine Hoffnung auf eine Impfung zur Ausrottung besteht. Aber nicht mal, dass das allgemeine Lebensrisiko gestiegen ist, lässt sich belegen. Okay, Übersterblichkeit. Müssen wir noch weiter nachforschen? Hier liegt also klar der Bias der Zeitungsstatistik vor, die uns nur den Ausschnitt der Welt zeigt, der ihre Auflage steigert, da er ihnen erlaubt, Panik und vor allem gesamtgesellschaftliche Relevanz vorzugaukeln. Na gut, noch ein Stück weiter, weil ich jetzt nicht langsam zum Schluss komme. Bin hier auf Seite 11. Es ist so einfach zu verstehen. Die Medienschaffenden starren jeden Tag auf die 500 Toten und da sie politisch-ideologisch hirntot sind, verbleibt ihnen als einzige Maxime die Ethik, der zähe Konservatismus, das Ja zum Bestehenden. Dann verbreiten sie die Angst an die Leserschaft weiter. Das ist die gefährliche Infektion. Es ist so leicht zu verstehen, dass dieser Pandemiediskurs den einzelnen Menschen und der Gesellschaft insgesamt viel mehr schadet als die biologischen Auswirkungen der Pandemie. Das muss ich den besorgten Linken leider ins Ohr sagen. Eure Haltung trägt viel mehr zur Spaltung der Gesellschaft bei als die Querdenker und Verschwörungstheoretiker. Es ist eine Schande, dass Sarah Wagenknecht keine Unterstützung aus diesem Lager bekam und der einzig sichtbare Widerstand aus den Reihen der Rechten kam. Aber das ist nicht die Schuld der Rechten. Immerhin finde auch ich es besser, dass es überhaupt Widerstand gab, als dass es gar keinen gegeben hätte. Das Ergebnis ist nun freilich fatal. Die AfD wird auf Jahre oder Jahrzehnte hinaus gestärkt sein durch ihr vorbildhaftes Festhalten an demokratischen Tugenden in dieser Krise, auch wenn sie diese Werte natürlich selbst nicht vertreten würden als Regierende und die Demokratie schneller und zielgerichteter abbauen würden. Nun, ihr Linken habt nicht nur Menschen willkürlich als Gefährder, Unvernünftige, Unwissenschaftliche gebrandmarkt und ihnen die Schuld für Todesfälle und gesellschaftliche Probleme wie überlastete Krankenhäuser in die Schuhe geschoben, sondern habt durch euer Verhalten auch zur Verhärtung der Fronten beigetragen und im Zweifel auch Schuld an Todesfällen von Impfgegnern, die sich nach der absurden Diskussion von 2020 nachvollziehbarerweise skeptisch gegen die Impfung zeigten. Aber auch das ist nicht das Schlimmste. Schlimmer als tote Menschen, die wir ohnehin nicht zielgenau verhindern können und nicht mal wissen, wie viele von ihnen schon so geschwächt waren, dass sie innerhalb der nächsten Monate oder Jahre an anderen Krankheiten gestorben wären. Leben retten, ja, aber in so einer Situation, wo man maximal einen Aufschub rausholt für den einzelnen Menschen, dessen Leben man rettet, kann das kein Argument für gesamtgesellschaftliche Einschränkungen des Alltagslebens sein. Nun, Klammer zu, das war eine lange Klammer, ich lese nochmal den Satz. Aber auch das ist nicht das Schlimmste. Schlimmer als tote Menschen sind tote Werte. Die Demokratie war seit langem der Mediendiktatur, die unsere Serotoninspeicher abgreift, um von ihren Werbekunden Geld zu kassieren, zum Opfer gefallen. Die Gewaltenteilung seit diversen Kriegseinsätzen nur noch eine Lachnummer, die Justiz durch ihre zahme Duldung des November-Lockdowns längst diskreditiert und zum Schoßhündchen der Politiker, der öffentlichen Meinung und der scheinbar wissenschaftlich evidenten Notwendigkeit geworden. Aber 2021 kam es noch dicker durch die Frühjahrsdiskussion. Ich persönlich habe mich einfach im falschen Film gefühlt. 3 Monate Lockdown, okay, aber im April ging es seit 6 Monaten. So, und es schien keinen Willen oder Disposition zu geben, diese Ausnahmesituation zu begrenzen, begründen oder irgendwie auch nur mit blumigen Durchhalteparolen Hoffnung zu vermitteln. Nein, alles war hinzunehmen, da alles im Dienst der Rettung von Leben stand. Na, aber ich würde hier auch noch anfügen, was jetzt nicht im Text steht, dieses latente Gefühl, dass wir das auch hinnehmen wollten, dass auch was Gutes war, auch für mich, auch ich sage das ganz klar, auch dieses Runterfahren des gesellschaftlichen Lebens ist auch was, wonach ich mich gesehnt habe und was wir auch für die Zukunft im Hinterkopf behalten sollen, ob das nicht eine sinnvolle Lehre wäre, dass wir das wirklich mal brauchen, so Schaltjahre einschieben, genau wie Nietzsche schrieb, vielleicht mal einen ganzen Jahr Lockdown machen, ja, vielleicht so alle 7 Jahre sagen, nee, jetzt dieses Jahr Lockdown, Schulen und Unis nicht schließen natürlich, aber sagen wir mal so Einzelhandelsgeschäfte, ja, da kann es dann Regelungen geben, Subventionen, dass die dann überleben können, die Einzelhändler. Ja, sowas könnte ich mir vorstellen. Sowas, größere Events darf es nicht mehr geben. Ein ganzes Jahr wäre natürlich viel. Ja, sagen wir 3, 4, 5 Monate Lockdown. Das würde ich mir schon ab und zu mal wünschen. So, ja. Aber halt nicht mit so einer Gesundheitsbegründung dann. Ja. Gut. Fazit: Deutschland wurde kaum betroffen von Corona. Die Todesopfer sind normale Todesfälle, wie sie jedes Jahr vorkommen. Und wenn wir wissenschaftlich und nicht religiös sind, müssen wir dem Virus nicht böse sein, das über keinerlei Intentionen und Absichten verfügt, sondern stumpf seinem genetischen Plan folgt. Über ein Corona-Opfer mehr zu trauen als über andere Todesfälle und die Corona-Toten noch auszuschlachten, wie es in der Zeit zum Beispiel geschah, ist schlichte Demagogie, Dummheit, Wille zum Nichts. Der wirkliche Schaden wurde nicht hier in Deutschland angerichtet, sondern in Spanien, Südamerika etc. Spanien macht einen Lockdown eben, weil sie glauben, sich an Deutschland orientieren zu müssen und dabei noch strenger zu sein, weil die Individuen vermutlich aus selbst rassistischen Gründen nicht für gleichermaßen diszipliniert gehalten werden von der Politikerkaste dort zu Land. Ja, okay, das ist etwas polemisch, was ich hier schreibe, aber das hatte ich ja letztes Mal ausgeführt. Dieser eine Bekannte, der sich da auf der Reise in Griechenland getroffen hat, wie traurig es eigentlich ist zu sehen bei ihm, dass die Propaganda jetzt schon so durchgesickert ist. Ja, wir kriegen sie selber Schuld an unserer Situation hier. Und da stelle ich mir das so, dass dieser Selbstrassismus, dass man sich selbst schon so als minderwertiges Volk betrachtet. Und so vielleicht auch in Spanien, dass man also sagt, ja, wenn die Deutschen es schon so vorleben, dann müssen sie es wirklich machen mit dem Lockdown. Aber es war ja da in Spanien wirklich so, dass man gar nicht rausgehen durfte, dass es komplett Ausgangssperre geherrscht hat, über Monate lang. Weiß ich nicht, wie lang, 3-4 Monate. Und das einfach, ja, völlig übertrieben und vielleicht darauf zurückzuführen, dass dann gesagt wird, wir trauen unseren eigenen Bürgern halt nicht zu, so vernünftig zu sein wie die Deutschen. Also wenn die Deutschen hier schon Lockdown machen, aber nicht so hart, müssen wir es halt hier noch viel härter machen. Dann, ja, nun, ja, ich finde schon einen guten Punkt mit diesem Selbstrassismus, sollte man hier wirklich mal überlegen, ob das also nicht das eigentliche Problem ist. Nicht der Rassismus, wie man so auf einen anderen herabblickt, sondern wie die Leute schon, zumindest hier in Europa, lernen, auf sich selber herabzublicken im Süden. Und ja, auch im globalen Süden, wie Alain Badiou schrieb, diese eingehämmerte These, das Elend der dritten Welt sei halt Ausdruck ihres Untermenschentums. Das schrieb er schon vor 30 Jahren, 1993. Und seitdem, ja, wurde das ja immer noch weiter eingehämmert. Da ging es immer noch weiter bergab für die Länder im globalen Süden. Jetzt bin ich aber an einen Endpunkt meines Diskurses gelangt und bin hier eigentlich schon zu müde, um jetzt noch mit Cortázar anzufangen. Wir nähern uns hier auch der 2-Stunden-Marke. Aber was kann ich da machen? Dieses Buch ist eigentlich so interessant. Ja, ich kann eigentlich nicht anders, als hier jetzt reinzulesen. Irgendwie. Bei Nietzsche gibt es auch noch das ein oder andere. Die Werkstatt, wo man Ideale fabriziert. Das hatte ich auf jeden Fall in Folge 13 schon mal vorgelesen. Und das war wirklich einer der schönsten Diskurse überhaupt jemals in diesem Podcast. Dieser Abschnitt, wo ich das vorgelesen habe. Von der Idealwerkstatt, von der miefigen, wo er hinabsteigt und sich anschauen will, wie werden eigentlich Ideale fabriziert in dieser Welt. Was kann ich da tun? Aber ich muss bald zum Schluss kommen. Ja. Nee, ich muss hier reinlesen in Cortázar. Julio Cortázar, Rayuela. Cortázar ist also ein argentinischer Autor, der wichtigste neben Borges. Borges und Cortázar sind also die wichtigsten argentinischen Autoren, die so in den 40er, 50er, 60er Jahren gelebt haben und beide, glaube ich, in den 80ern gestorben sind. Cortázar sogar noch ein paar Jahre früher, obwohl er jünger war als Borges. Borges war dann blind, weiß nicht, ob er sein ganzes Leben blind war, aber zumindest viele Jahrzehnte dann, ich glaube schon als Kind, dass er da auch vielleicht eine extreme Sehschwäche hatte oder dann langsam erblindet ist. Und er schreibt extrem verschachtelt, extrem philosophisch auch. Diese Frage der Vernunft, der Sprache, führt uns die Sprache und die Vernunft eigentlich in die Irre, in ein Labyrinth. Diese Labyrinthe sind ein sehr wichtiges Thema für Borges. Jetzt aber hier sind wir bei Cortázar und er schreibt diesen Roman, gibt ihn im Jahr 1963 heraus. Cortázar lebte damals also schon in Paris. Und dieser Roman handelt auch von Paris, von einem Argentinier im Exil, der da so mit seiner Freundesgruppe immer wieder, ja, in Kneipen geht, aber es geht viel um die Liebesbeziehung zur Maga. La Maga heißt eigentlich die Magierin, wird hier aber auch einfach mit Maga übersetzt, also einfach dieses Wort gern. La Maga, die Magierin, sie ist seine Geliebte und mit ihr macht er viele ausgedehnte Spaziergänge durch Paris. Und sie macht solche Spiele, damit die Liebe nicht erkaltet, schreibt er hier. Ja, muss man sich halt auch was einfallen lassen. Dann zum Beispiel so ein absurdes Spiel machen, wie man sich irgendwie in den Straßen von Paris trifft. Sie vereinbaren, dass sie sich in einem bestimmten Viertel bewegen werden, in den nächsten 2 Stunden. Von dieser Straße bis zu dieser Kreuzung hier und dann bis zur Seine, bis zum Fluss, sagen sie also, ja, da werden wir jetzt einfach so ziellos in der Gegend herumlaufen und dann hoffen, dass wir uns treffen. Und ja, wenn sie sich dann treffen, dann gehen sie zusammen in ein Café und erzählen sich schön, was ihnen alles passiert ist auf dem Weg. Und das, sagte Horacio, muss man halt machen, damit sich die Liebe nicht erkühlt. Immer wieder solche Spielchen einschieben. Das fand ich sehr schön. Und die Maga, die ist halt so ein bisschen ungeschickt, so ein bisschen tölpelhaft, könnte man sagen. Die Pommes fliegen ihr immer runter, wenn sie irgendwie im Restaurant sind und sie die Pommes auf ihrem Tablett hat, dann ja, jedes zweite Mal kommen die Pommes dann da so im hohen Bogen geflogen. Sie ist ungeschickt und sie ist nicht so gebildet wie der Rest des Freundeskreises. Es ist so ein intellektueller Freundeskreis. Nicht aus Argentinien, sondern ich glaube wirklich Horacio ist der einzige Argentinier. Horacio ist der Protagonist zusammen mit der Maga. Die Maga ist aus Uruguay, aus Montevideo, was schon sehr zum gleichen Kulturkreis gehört wie Argentinien. Der Dialekt dort ist eigentlich der gleiche. Ist ja direkt gegenüber da beim Rio de la Plata. Uruguay und Argentinien, Montevideo und Buenos Aires sind nicht direkt gegenüber. Montevideo ist noch ein Stück weiter im Osten, noch ein Stück weiter draußen bei mir. Nun, die Maga kommt also von dort, von Uruguay, und die beiden haben sich aber erst da in Paris kennengelernt, sind da sowohl Vagabunden, die da irgendwie durchs Leben vagabundieren. Von Arbeit ist dort keine Rede. Das weiß ich nicht, das eigentliche Ziel von Horacio ist, dass er irgendwas Metaphysischem auf der Spur ist, irgendwas da sucht in den Straßen von Paris und da jeden Tag ja seine Streifzüge übernimmt. Aber, sagt ihm ein Freund, das Komische ist halt, dass es eigentlich so ist, dass er das, was er sucht, schon längst in der Hosentasche hat. Du gehst die ganze Zeit raus, aber es fühlt sich so an, es sieht so aus, als hättest du das alles schon direkt da, was du eigentlich suchst. Nun, es ist ein sehr gutes Buch, sehr philosophisch, sehr verworren. Denn dieses Buch kann man in der linearen Reihenfolge lesen, aber man muss nicht. Denn es gibt hier einen Wegweiser. Tablero de Dirección heißt es hier auf der ersten Seite. Erstmal muss man eine Entscheidung treffen. Der Leser ist eingeladen, eine der beiden Möglichkeiten auszuwählen. Also, die erste Option ist in der üblichen Weise lesen. Dann endet das Buch schon mit Kapitel 56. Aber dieses Buch hat viel mehr Kapitel. Es geht ja weiter bis hin zu Kapitel 155. Nun, die zweite Option ist, man fängt an zu lesen mit dem Kapitel 73. Und dann hält man immer die vorgegebene Reihenfolge ein, die er hier einmal aufzählt am Anfang, aber die auch am Ende jedes Kapitels ist dann eine Zahl gedruckt, mit welchem Kapitel man dann weitermachen muss. Dann kann ich hier so vorlesen, ist zum Beispiel hier der Verlauf 73, 1, 2, 116, 3, 84, 4, 71, 5 und so weiter. Also ja, die Kapitel 1 bis 30 werden dann schon nach und nach so abgefrühstückt und immer wieder nur andere Kapitel so zwischen reingeschoben. Das ist sehr interessant in dieser zweiten Option. Also ist irgendwie schon so, dass kein Kapitel wirklich ausgelassen wird bis hin zu den 50ern, denke ich. Aber irgendwie, nee, wird, glaube ich, keins ausgelassen bis Kapitel 55, aber es werden immer wieder welche eingeschoben. Oder doch Kapitel 55, sehe ich ja nicht. Naja. Ist aber jetzt ja völlig egal, denn nun befinden wir uns in Kapitel 28. Dieses Kapitel ist sehr lang. Ich habe auch das Hörbuch auf Audible, was Spanisch könnte, auch sehr empfehlenswert. Dieses Hörbuch, ja. Auch mit dem argentinischen Akzent, so, ja. Das ist sehr angenehm. Und ich bin aber noch gar nicht fertig, so etwa bei der Hälfte oder weiß man halt nicht, wo ist man da eigentlich jetzt? Schon so bei der Hälfte, glaube ich, bin ich. Weil ich habe natürlich den zweiten Weg genommen, den etwas verworrenen dann durchs Labyrinth. Und hier sind wir jetzt aber in Kapitel 28. Dieses Kapitel dauert über eine Stunde zum Lesen, habe ich da gesehen bei dem Hörbuch, aber ich werde jetzt nur einen kleinen Teil vorlesen. Und es geht hier nun darum, dass sich dieser Freundeskreis versammelt, nämlich in der Wohnung von Horacio und der Maga. Und es ist ein trauriger Anlass, da ein anderer Freund dieses Freundeskreises aus 6-7 Leuten hat versucht, sich umzubringen, ist im Krankenhaus und man weiß noch nicht ganz, ob er überleben wird. Aber es kommt jetzt auf jeden Fall ein Freund von dort vom Krankenhaus und bringt gute Nachrichten und sagt, ja, es wurde irgendwie der Magen ausgepumpt, sieht so aus, als könnte er überleben. Und jetzt sitzen sie da aber nachts um 2 Uhr und trinken noch Kaffee und bleiben also wach und spüren ein philosophisches Gespräch. Dann die Maga hat nämlich ein Kind, das Rocamadour heißt und das zu diesem Zeitpunkt irgendwie stark erkältet ist, irgendwie eine Infektion hat. Und dann, das ist sehr mysteriös, was eigentlich passiert in diesem Kapitel, habe ich auch noch gar nicht verstanden, aber ja, man weiß es nicht, was war da eigentlich das Problem. Die Gesundheit dieses Kindes ist angegriffen, aber darum geht es jetzt auch gar nicht, sondern mir geht es hier um diese philosophische Diskussion, nämlich es gibt hier eine Diskussion, verschiedene Standpunkte. Der eine sagt irgendwie, aber die Realität ist doch so gegeben, die Nacht ist hier da und draußen regnet es doch und das ist doch eine Gewissheit für uns beide. Also du kannst doch nicht abstreiten, dass es draußen regnet irgendwie und dass hier eine Lampe steht. Diese Lampe ist einfach da. Ja, wir wissen nicht, ob wir das Gleiche wahrnehmen, wenn wir die Lampe anschauen, aber wir können auch nicht sicher sein, dass wir nicht das Gleiche wahrnehmen. Das war ein interessanter Gedanke, ja. Also könnte auch sein, dass wirklich exakt dieser gleiche Eindruck ist von der Lampe. Aber ist es so? Lampe ist einfach ein Begriff, den wir erfunden haben, um so die Wirklichkeit irgendwie greifbar zu machen. Und jetzt geht es um das tibetanische Totenbuch. Ein Buch, also das so im Buddhismus dafür gedient hat, die Toten darauf einzustimmen, dass sie jetzt bald da hinübergleiten ins Reich des Todes, in Nirvana oder weiß ich nicht genau, was das eigentlich ist, das Nirvana. Ob das alle Menschen oder alle gläubigen Buddhisten erreichen. Nun ja, aber dieses Totenbuch ist ja wichtig, auch für die psychedelische Bewegung im Westen, dann in den 60er Jahren mit Timothy Leary und so weiter, LSD, das damals aufgekommen ist und dass diese Kultur des LSD habe ich auch kennengelernt durch dieses Buch von Tom Wolfe, der Electric Kool-Aid Acid Test. Das ist ein hervorragendes Buch, das ich auf jeden Fall empfehlen kann. Tom Wolfe, der jetzt ist vor kurzem, vor 1-2 Jahren gestorben ist, der amerikanische Autor. Und nun ja, da in den 60ern gab es also diese Hippie-Bewegung und Timothy Leary war damals so eine Art Guru, der sich dann auch an dieser östlichen Spiritualität orientiert hat und da auch irgendwie ein Buch rausgegeben hat. Ein Kommentar zum tibetanischen Totenbuch. Und das hat er irgendwie als Grundlage genommen für seine LSD-Trips, dass man da sich so gehen lassen kann, sich einfach da mitreißen lassen kann vom Sturm. Float downstream hieß es irgendwie, naja. Und sehr interessant ist, dass dieses Buch also 1963 publiziert wurde, hier Rajuela. Das Buch von Tom Wolfe wurde erst ja, später auf jeden Fall publiziert, in den 60ern oder ja, ich weiß nicht, ich denke so in den späten 60ern, frühen 70ern, das extrem wichtige Buch von Tom Wolfe. Und in dieser Zeit hat ja auch Hunter S. Thompson seine literarische Karriere angefangen, diesen Autor, den ich auch sehr bewundere, der in Folge 4 vorgelesen wurde. Und der eben auch in dieser Kultur, aus dieser Kultur der Hippies damals kam. Ja, das sage ich nur, weil das ist, das war also dieser Einfluss auf den Westen, der damals extrem stark war in den 60ern. Und diese Frage, aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem westlichen und östlichen Denken? Ja, kann ich nicht beantworten, aber vielleicht ja dieses Buch hier. Jetzt sitzen also hier alle beisammen in der warmen Stube. Mehr Kaffee, bat Ronald. Und du setzt dich hier auf den Boden, das ist der wärmste Platz in dieser Herberge. Und ein Kaffee von der besten Sorte für den armen Etienne. Man sieht ja nichts, sagte Etienne. Und warum soll ich mich auf den Fußboden setzen? Um Horacio und mir Gesellschaft zu leisten, die wir sozusagen Nachtwache halten, sagte Ronald. Sei nicht blöd, sagte Oliveira. Horacio heißt also Oliveira. Horacio Oliveira ist ein ganzer Name. Mach schon, setz dich hierher und du wirst Dinge erfahren, die nicht mal Wong weiß. Blitze, schleudernde Bücher, mantische Instanzen. Erst heute früh habe ich mich mit dem Lesen des Bardo vergnügt. Die Tibetaner sind außergewöhnliche Geschöpfe. Wer hat dich eingeführt? Fragte Etienne, machte sich zwischen Oliveira und Ronald breit und trank den Kaffee mit einem Schluck aus. Das Getränk, sagte Etienne und hielt der Maga gebieterisch die Hand hin. Sie gab ihm die Flasche Kanya in die Finger. Ekelhaftes Zeug, sagte Etienne, nachdem er getrunken hatte. Ein argentinisches Produkt, nehme ich an. Was für ein Land, mein Gott. Lass mein Land aus dem Spiel, sagte Oliveira. Du bist wie der Alte von oben. Wong hat mich mehreren Tests unterzogen, erklärte Ronald. Er sagt, ich hätte genug Intelligenz, um anzufangen, sie zu zerstören. Wir sind so verblieben, dass ich den Bardo gründlich lesen werde und von da wollen wir zu den fundamentalen Phasen des Buddhismus übergehen. Ob es wirklich einen körperlosen Körper gibt, Horacio? Es scheint, dass, wenn man stirbt, eine Art geistiger Körper, verstehst du? Aber Horacio sprach leise zu Etienne, der grunzte und sich schüttelte und nach nasser Straße roch, nach Krankenhaus und Schmorkohl. Babs erläuterte Gregorovius, der in eine Art Teilnahmslosigkeit verfallen war, die zahllosen Laster der Concierge. Vollgestopft mit seiner frisch erworbenen Gelehrsamkeit musste Ronald jemandem den Bardo erklären. Und dazu nahm er sich die Maga vor, die sich vor ihm wie ein Henry Moore in der Dunkelheit abhob. Eine Riesin, vom Boden aus gesehen zuerst die Knie, als hätten sie die schwarze Masse des Rocks durchstoßen. Dann ein Torso, der sich bis zur Decke erhob, darüber eine Masse von Haar, schwärzer noch als die Dunkelheit. Und in all diesem Schatten unter Schatten ließ das Licht der Lampe auf dem Boden die Augen der Maga glänzen. Sie saß in dem Sessel mit den kürzeren Vorderbeinen und kämpfte von Zeit zu Zeit, um nicht herunterzurutschen und auf den Boden zu fallen. »Eine beschissene Angelegenheit«, sagte Etienne und nahm noch einen Schluck. »Du kannst gehen, wenn du willst«, sagte Oliveira. »Aber ich glaube nicht, dass etwas passiert. In dieser Gegend kommt so etwas immer wieder vor.« »Ich bleibe«, sagte Etienne. »Dieses Getränk, wie hast du gesagt, dass es heißt, ist gar nicht so übel. Es riecht nach Früchten.« Wong sagt, Jung sei von dem Bardo begeistert gewesen, sagte Ronald. Also das Bardo ist dieses tibetanische Totenbuch. Und Jung ist natürlich der Psychoanalytiker, Carl Gustav Jung. Und dieser Freundeskreis ist also international. Etienne ist, glaube ich, der einzige Franzose. Wong ist ein Chinese, der jetzt hier aber nicht vor Ort ist an diesem Abend. Und Ronald ist, glaube ich, ein amerikanischer Maler. Der ist dann wichtig, der wird eine Position einnehmen in der philosophischen Debatte. Gregorovius ist irgendwie aus dem Osten. Der ist ein eher schweigsamer Typ, eher zurückhaltend und introvertiert. Und er ist also aus irgendeinem Land dort in Rumänien oder irgendwo aus Osteuropa. Nun, Wong sagt, Jung sei von dem Bardo begeistert gewesen, sagte Ronald. Das ist verständlich und auch die Existenzialisten sollten es gründlich lesen. Sieh mal, zur Stunde des Richterspruchs hält der König dem Toten einen Spiegel vor, aber dieser Spiegel ist das Karma, die Summe der Taten des Gestorbenen, weißt du? Und der Tote sieht alle seine Taten, die guten und die schlechten. Aber die Spiegelungen entsprechen keiner Realität, sie sind die Projektion geistiger Bilder. Wie hätte der alte Jung da nicht perplex sein sollen, was? Der König der Toten sieht in den Spiegel, aber in Wirklichkeit blickt er in dein Gedächtnis. Kann man sich eine bessere Beschreibung der Psychoanalyse vorstellen? Und etwas anderes, meine Liebe, ist noch viel unerhörter. Denn der Urteilsspruch, den der König fällt, ist nicht seiner, sondern der deinige. Du selber urteilst über dich, ohne es zu wissen. Findest du nicht auch, dass Sartre nach Lhasa gehen und dort leben sollte? Lhasa, die Hauptstadt von Tibet. Unglaublich, sagte die Maga. Ist das ein Philosophiebuch? Es ist ein Totenbuch, sagte Oliveira. Das ist aber falsch hier. Im Original steht hier, es ist ein Buch für Tote. Es ist ein Libro para Muertos. Ja, es heißt das Totenbuch, aber was er hier wirklich sagt, es ist un libro para muertos, das Buch für Tote. Sie schwiegen und hörten den Regen. Gregorovius spürte Mitleid mit der Maga, die auf eine Erklärung zu warten schien und keinen Mut hatte, weitere Fragen zu stellen. Ja, das ist immer wieder das Thema hier, dass die Maga da irgendwie nicht so vorgebildet ist und sich die anderen ab und zu darüber lustig machen, sie da halt nicht mithalten kann in den intellektuellen Debatten, aber Horacio sie auch irgendwie extrem bewundert für ihren Instinkt und irgendwie glaubt, dass sie noch viel klüger ist, einfach durch ihre intuitive Herangehensweise an das Leben, dass sie eigentlich noch viel mehr vom Leben versteht als die anderen. Nun, weiter. Die Lamas machen den Sterbenden gewisse Offenbarungen, sagte er zu ihr, damit sie im Jenseits eine Führung haben, eine Hilfe, um sich zu retten. Zum Beispiel, Etienne hatte seine Schulter an die von Oliveira gelehnt. Ronald im Schneidersitz summte Big Lip Blues und dachte an Jelly Roll, der sein Lieblingstoter war. Oliveira zündete sich eine Gauloise an und wie auf einem Latour beleuchtete die Flamme für eine Sekunde die Gesichter der Freunde, entriss Gregorovius dem Dunkel, verband sein leises Sprechen mit den sich bewegenden Lippen, fiel hart auf die Maga in ihren Sessel, auf ihr wie immer in der Stunde des Nichtwissens und der Erklärung begieriges Gesicht, badete weich Babs, die anmutige, Ronald, den in seine klagenden Improvisationen versunkenen Musiker. Da hörte man einen Schlag an die Decke, gerade als das Streichholz erlosch. »Il faut tenter de vivre«, erinnerte sich Oliveira. »Pourquoi?« »Man muss versuchen zu leben.« »Warum?« Die Gedichtzeile war aus der Erinnerung gesprungen, wie die Gesichter unterm Licht des Streichholzes, plötzlich und sicher unwillkürlich. Etiennes Schulter wärmte ihn, vermittelte ihm eine trügerische Gegenwart, eine Nähe, die der Tod vernichten würde, wie eben das verlöschende Streichholz die Gesichter, die Form vernichtete, wie die Stille sich über dem neuen Schlag von oben schloss. Und so kommt es, schloss Gregorovius schulmeisterlich, dass der Bardo uns dem Leben wiedergibt, der Notwendigkeit eines reinen Lebens, gerade dann, wenn es keinen Ausweg mehr gibt und wir ans Bett gefesselt sind und der Krebs unser Ruhekissen ist. Ach, sagte die Maga und seufzte. Sie hatte ziemlich viel verstanden. Einige Teile des Puzzles kamen an ihren Platz, obgleich bei weitem nicht mit der Perfektion des Kaleidoskops, wo jedes Kristall, jedes Zweiglein, jedes Sandkorn vollkommen sein wollte, symmetrisch, äußerst langweilig, aber problemlos. Abendländische Dichotomien, sagte Oliveira. Leben und Tod, diesseits und jenseits. Das ist es nicht, was dein Bardo lehrt, Ossip, Gregorovius. Gregorovius heißt also Ossip mit vorne. Obwohl ich keine Ahnung habe, was dein Bardo lehrt, bestimmt ist er bildhafter, weniger kategorisiert. Sieh mal, sagte Etienne, der sich ausgezeichnet fühlte, auch wenn Oliveras Eröffnungen in seinem Bauch wie Krebse wanderten. Das alles war kein Widerspruch. Sieh mal, mein lieber neunmal kluger Argentinier, der Orient ist gar nicht so anders, wie die Orientalisten vorgeben. Kaum vertiefst du dich ein wenig ernsthaft in seine Texte, geht es dir wie sonst auch, du fühlst die unerklärliche Versuchung zum Suizid der Intelligenz. Der Skorpion, der seinen Stachel in sich einbohrt, weil er es überdrüssig ist, ein Skorpion zu sein, der aber Skorpion sein muss, um mit dem Skorpion Schluss zu machen. In Madras oder in Heidelberg, im Grund ist die Frage die gleiche. Es liegt eine Art unaussprechlicher Irrtum im Prinzip der Prinzipien. Und daraus resultiert dieses Phänomen, das in diesem Augenblick zu euch spricht und das ihr hört. Jeder Versuch, es zu erklären, misslingt. Und zwar aus einem Grund, den jeder einsieht. Weil man nämlich, um es zu definieren und zu verstehen, außerhalb des Definierten und des zu Verstehenden sein müsste. Ergo, Madras wie Heidelberg trösten sich damit, dass sie Positionen fabrizieren, die einen auf diskursiver, die anderen auf intuitiver Grundlage. Obwohl die Unterschiede zwischen dem Diskursiven und der Intuition, wie jeder Abiturient weiß, bei weitem nicht geklärt sind. Und daher kommt es, dass der Mensch nur auf den Gebieten sicher zu sein scheint, die ihn nicht wirklich angehen. Wenn er spielt, wenn er erobert, wenn er sich seine verschiedenen historischen Panzerungen auf der Grundlage des Ethos zusammenbaut, wenn er das zentrale Mysterium jeder beliebigen Offenbarung überlässt. und oberhalb und unterhalb davon die merkwürdige Vorstellung, dass das wichtigste Werkzeug, der Logos, der uns schwindelerregend weit von der zoologischen Stufenleiter wegreißt, ein ausgemachter Schwindel ist. Und die unausweichliche Folge ist die Zuflucht zur Eingebung, zum Gestammel, zur dunklen Nacht der Seele, zu verschwommenen ästhetischen und metaphysischen Visionen. Madras und Heidelberg sind unterschiedliche Dosierungen desselben Rezepts. Manchmal überwiegt das Yin und manchmal das Yang. Aber an den beiden Enden des Auf und Ab stehen zwei gleichermaßen unerklärte Homo sapiens, die gewaltig auf den Boden stampfen, damit sich der eine auf Kosten des anderen emporschwingen kann. Es ist seltsam, sagte Ronald. Jedenfalls wäre es unsinnig, eine Realität leugnen zu wollen, auch wenn wir nicht wissen, was das ist. Zum Beispiel die Achse des Steigens und Fallens. Wie kommt es, dass diese Achse noch nicht dazu gedient hat, zu begreifen, was an den Enden geschieht? Seit dem Neandertaler? Ja, ein bisschen merkwürdig jetzt dieser Beitrag von Ronald, aber fand ich sehr bewegend, was hier Etienne sagte über Madras und Heidelberg. Verschiedene Dosierungen desselben Rezepts. Einmal mehr Intuition, einmal mehr Diskurs. Ich denke hier eben bei uns in Heidelberg im Westen mehr Diskurs oder die Nacht der Welt, das verweist eben auf Hegel, der, glaube ich, das sagte, das Subjekt ist irgendwie die Nacht der Welt. Daraus geht die Subjektivität hervor. Nun weiter. Du benutzt Worte, sagte Oliveira und lehnte sich noch behaglicher an Etienne. Sie sind begeistert, wenn sie jemand aus dem Kleiderschrank nimmt und ein paar Mal im Zimmer herumschwenkt. Realität, Neandertaler, sieh sie dir an, wie sie spielen, wie sie uns ins Ohr kriechen und Schlitten fahren. Das ist wahr, sagte Etienne abweisend. Deshalb sind mir meine Pigmente lieber, da bin ich sicherer. Etienne ist also Maler, deshalb sagt er das. Wessen sicher? Ihrer Wirkung. Jedenfalls ihre Wirkung auf dich, aber nicht der auf Ronalds Concierge. Deine Farben sind nicht sicherer als meine Worte, Alter. Wenigstens wollen meine Farben nichts erklären. Und du gibst dich damit zufrieden, dass es keine Erklärung gibt? Nein, sagte Etienne, aber gleichzeitig mache ich Sachen, die mir ein klein wenig den schlechten Geschmack nach Leere nehmen. Und das ist im Grunde die beste Definition des Homo sapiens. Das ist keine Definition, sondern ein Trost, sagte Gregorovius und seufzte. In Wirklichkeit sind wir wie Komödien, wenn man im zweiten Akt ins Theater kommt. Alles ist sehr hübsch, aber man versteht nichts. Die Schauspieler sprechen und agieren. Man weiß nicht warum und weshalb. Wir projizieren in sie unser eigenes Nichtwissen. Und sie kommen uns wie ein paar Irre vor, die sehr entschieden auftreten und abgehen. Das hat übrigens schon Shakespeare gesagt. Und wenn nicht, wäre es seine Pflicht gewesen, es zu sagen. Ich glaube, er hat es gesagt, sagte die Maga. Natürlich hat er es gesagt, sagte Babs. Siehst du, sagte die Maga. Er hat auch von den Worten gesprochen, sagte Gregorovius. Horatio stellt das Problem nur in seiner sozusagen dialektischen Form. Nach Art eines Wittgenstein, den ich sehr verehre. Den kenne ich nicht, sagte Ronald. Aber ihr werdet mir zugeben, dass man das Realitätsproblem nicht mit Seufzern angehen kann. Wer weiß, sagte Gregorovius. Wer weiß, Ronald. Also hebt er die Poesie für ein andermal auf. Zugegeben, man soll den Worten nicht trauen, aber in Wirklichkeit kommen die Worte erst nach der Tatsache, dass wir, ein paar Leutchen, heute Nacht hier um eine kleine Lampe versammelt sind. Sprich leiser, bat die Maga. Ohne ein einziges Wort fühle ich, weiß ich, dass ich hier bin, beharrte Ronald. Und das nenne ich die Realität, auch wenn es nur das und weiter nichts ist. Ausgezeichnet, sagte Oliveira. Nur, dass diese Realität keine Garantie weder für dich noch für sonst was ist, es sei denn, du machst sie zum Begriff und über den Begriff zur Konvention, zu einem brauchbaren Schema. Die bloße Tatsache, dass du hier zu meiner Linken sitzt und ich zu deiner Rechten, macht aus der Realität mindestens zwei Realitäten. Und beachte bitte, dass ich dabei keineswegs tief schürfen und dir zeigen will, dass du und ich zwei Wesen sind, die absolut nicht kommunizieren, es sei denn mittels der Sinne und des Wortes, Dingen also, denen man misstrauen muss, wenn man ein ernsthafter Mensch ist. Wir sind beide hier, insistierte Ronald. Zur Rechten oder zur Linken, was macht das? Wir zwei sind hier und sehen Babs an und alle hören, was ich gerade sage. Aber diese Beispiele, mein Sohn, sind doch etwas für Knaben in kurzen Hosen, jammerte Gregorovius. Horatio hat recht, du kannst nicht so ohne weiteres das als Realität annehmen, was du dafür hältst. Allenfalls kannst du sagen, dass du bist, das kann man dir ohne offenkundigen Skandal nicht abstreiten. Fraglich ist bekanntlich das Ergo und was auf das Ergo folgt. Mach keine Schulfrage daraus, sagte Oliveira. Bleiben wir bei unserer Plauderei und unter interessierten Laien, denn das sind wir ja. Bleiben wir bei dem, was Ronald auf so bewegende Weise die Realität nennt und als eine einzige auffasst. Glaubst du immer noch, dass es eine einzige ist, Ronald? Ja, ich gebe zu, dass meine Art, sie zu fühlen oder zu begreifen, von Babs Art verschieden ist und dass Babs Realität sich von der von Ossip unterscheidet. Aber das ist wie die unterschiedlichen Meinungen zur Gioconda oder über Endiviensalat. Gioconda ist, glaube ich, dieses Gemälde von Da Vinci. Das ist das berühmteste Gemälde aller Zeiten. Wie heißt das auf Deutsch? Egal. Die Realität ist da und wir sind in ihr. Wir begreifen sie auf unsere Weise, sind aber in ihr. Wichtig ist nur, sagte Oliveira, dass jeder von uns sie auf seine Weise versteht. Du glaubst, dass es eine postulierbare Realität gibt, weil du und ich gerade in diesem Zimmer und in dieser Nacht sprechen und weil du und ich wissen, dass in einer Stunde oder so hier etwas Bestimmtes geschehen wird. Das alles scheint dir eine große ontologische Sicherheit zu geben. Du fühlst dich recht sicher in dir selbst, gut verankert in dir selbst und in dem, was um dich ist. Aber könntest du gleichzeitig dieser Realität von mir aus oder von Babs aus beiwohnen, wäre dir eine Allgegenwart gegeben. La ubiquidad, die Allgegenwart. Verstehst du? Und könntest du in eben diesem Augenblick in diesem Zimmer da sein, wo ich bin? Und zwar mit allem, was ich bin und was ich gewesen bin und mit allem, was Babs ist und gewesen ist, dann würdest du vielleicht verstehen, dass dir dein billiger Egozentrismus überhaupt keine gültige Realität liefert. Er gibt dir lediglich einen Glauben, der im Schrecken gründet, in dem Bedürfnis, das, was dich umgibt, zu bejahen, damit du nicht in den Trichter fällst und wer weiß, wo auf der anderen Seite herauskommst. Kurze Pause, kurze Trinkpause. Guter Mate. Producto argentino, supongo. Wir sind alle verschieden, sagte Ronald. Das weiß ich. Aber wir treffen uns in einigen Punkten außerhalb von uns selbst. Du und ich betrachten diese Lampe. Vielleicht sehen wir nicht dasselbe. Aber wir können auch nicht sicher sein, dass wir nicht dasselbe sehen. Hier steht eine Lampe zum Teufel. Schrei nicht, sagte die Maga. Ich werde euch noch Kaffee machen. Man hat den Eindruck, sagte Oliveira, auf ausgetretenen Spuren zu wandeln. Als mäßige Schüler bauen wir noch einmal verstaubte und völlig uninteressante Argumente zusammen. Und das alles, lieber Ronald, weil wir dialektisch reden. Wir sagen, du, ich, die Lampe, die Realität. Geh bitte einen Schritt zurück. Hab Mut, es ist nicht so schwer. Die Worte verschwinden. Diese Lampe ist ein sensorieller Stimulus, nichts weiter. Jetzt geh noch einen Schritt zurück. Das, was du dein Sehvermögen nennst, und dieser sensorielle Stimulus werden zu einer Relation, die unerklärlich ist. Denn um sie zu erklären, müsste man noch einen Schritt weiter gehen und alles ginge zum Teufel. Aber mit diesen Schritten zurück machst du den Weg der Spezies rückgängig, protestierte Gregorovius. Ja, sagte Oliveira, und hier liegt das große Problem, nämlich ob das, was du die Spezies nennst, weitergekommen ist oder ob sie, wie Klages, glaube ich, meinte, in einem bestimmten Moment einen falschen Weg eingeschlagen hat. Ohne Sprache kein Mensch, ohne Geschichte kein Mensch. Ohne Verbrechen kein Mörder, Nichts beweist dir, dass der Mensch nicht auch hätte anders sein können. So schlecht ist es uns gar nicht ergangen, sagte Ronald. Welchen Vergleichspunkt hast du, um annehmen zu können, dass es uns gut ergangen ist? Warum haben wir den Garten Eden erfinden müssen? Warum haben wir in der Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies leben müssen? Warum haben wir Utopien hervorbringen und uns eine Zukunft ausdenken müssen? Wenn ein Wurm denken könnte, würde er denken, dass es ihm so schlecht gar nicht ergangen sei. Der Mensch klammert sich an die Wissenschaft wie an den sogenannten Rettungsanker, unter dem ich mir nie so recht etwas vorstellen konnte. Die Vernunft sondert mittels der Sprache eine zufriedenstellende Architektur ab, so etwas wie die schöne rhythmische Komposition der Renaissance-Gemälde, und stellt uns in das Zentrum. Ungeachtet all ihrer Seltsamkeit und ihres Ungenügens beruhigt uns die Wissenschaft, das heißt die Vernunft, erst einmal. Du bist hier in diesem Zimmer bei deinen Freunden vor dieser Lampe. Erschrick nicht, alles geht gut. Jetzt lass uns mal sehen, was ist wohl die Natur dieser Leuchterscheinung? Hast du schon gehört, dass es angereichertes Uran gibt? Gefallen dir die Isotope? Wusstest du, dass wir bereits Blei in Gold umwandeln können? Das klingt alles sehr aufregend, schwindelerregend, aber immer vom Lehnstuhl aus gesehen, in dem wir bequem sitzen. Ich sitze auf dem Fußboden, sagte Ronald, und durchaus nicht bequem, um die Wahrheit zu sagen. Hör zu, Horacio, diese Realität zu leugnen hat keinen Sinn. Sie ist hier, wir haben sie gemeinsam. Für uns beide ist es Nacht, draußen regnet es für uns beide. Was weiß ich, was die Nacht, die Zeit und der Regen ist, aber sie sind da und außerhalb von mir. Es sind Dinge, die mir geschehen, da kann man nichts machen. Aber ja, sagte Oliveira, niemand leugnet das. Nur warum das so geschehen muss, warum wir hier sind und es draußen regnet, das verstehen wir nicht. Das Absurde sind nicht die Dinge, das Absurde ist, dass die Dinge hier sind und wir sie als absurd empfinden. Was ich nicht fassen kann, ist die Relation zwischen mir und dem, was mir in diesem Augenblick geschieht. Ich streite ja nicht ab, dass es mir geschieht. Und ob es mir geschieht, das ist ja gerade das Absurde. Das ist nicht sehr klar, sagte Etienne. Es kann nicht klar sein. Wenn es klar wäre, wäre es falsch. Vielleicht wäre es wissenschaftlich gesehen wahr, aber falsches Absolutes. Klarheit ist eine intellektuelle Forderung, nichts weiter. Es wäre großartig, wenn wir am Rande der Wissenschaft und der Vernunft klar wissen, klar verstehen könnten. Und wenn ich sage, es wäre großartig, wer weiß, ob ich nicht eine Idiotie sage. Der einzige Rettungsanker ist wahrscheinlich die Wissenschaft, das Uran 235 und solche Sachen. Aber außerdem muss man leben. Ja, sagte die Maga, die Kaffee eingoss. Außerdem muss man leben. Begreif doch, Ronald, sagte Oliveira und drückte sein Knie. Du bist viel mehr als deine Intelligenz, das ist bekannt. Diese Nacht zum Beispiel, das, was uns jetzt gerade hier geschieht, ist wie eines dieser Bilder von Rembrandt, wo nur ganz wenig Licht in einem Winkel schimmert. Und es ist kein physisches Licht, nicht das, was du in Ruhe als eine Lampe erkennst und bezeichnest, mit so und so viel Watt und Glühbirnen. Das Absurde ist zu glauben, wir könnten die Gesamtheit dessen, was uns in diesem oder in einem beliebigen Augenblick ausmacht, erfassen und sie intuitiv als etwas Zusammenhängendes verstehen, als etwas Annehmbares, wenn du willst. Jedes Mal, wenn wir in eine Krise eintreten, herrscht die totale Absurdität. Du musst begreifen, dass die Dialektik die Schränke nur in Momenten der Windstille aufräumen kann. Du weißt recht gut, dass wir auf dem Höhepunkt einer Krise immer impulsiv vorgehen, umgekehrt zum Vorhersehbaren, und die am wenigsten erwartete Ungeheuerlichkeit begehen. Und in genau diesem Moment, könnte man sagen, erfolgt so etwas wie eine Realitätssättigung. Meinst du nicht? Die Realität überstürzt sich, sie zeigt sich in ihrer ganzen Kraft. Und ausgerechnet da liegt unsere einzige Möglichkeit, ihr zu begegnen, darin, dass wir auf die Dialektik verzichten. Es ist die Stunde, wo wir einen Schuss auf einen Kerl abfeuern, über Bord springen, ein Röhrchen Gardenal nehmen wie Guy, den Hund von der Kette lassen, ein Stein sind, der ins Rollen gekommen ist. Die Vernunft dient uns nur dazu, die Realität zu sezieren, wenn Ruhe herrscht. Oder ihre künftigen Stürme zu untersuchen. Niemals, um eine augenblickliche Krise zu beheben. Aber diese Krisen sind wie metaphysische Manifestationen, ein Zustand, der vielleicht, hätten wir nicht den Weg der Vernunft eingeschlagen, der natürliche und übliche Zustand des Pithecanthropus erectus wäre. Er ist sehr heiß, pass auf, sagte die Maga. Und ich persönlich habe den Eindruck, dass diese Krisen, die die meisten Leute für skandalös und absurd halten, dazu da sind, das wirklich Absurde zu zeigen, die Absurdität einer geordneten und ruhigen Welt mit einem Zimmer, wo verschiedene Typen früh um 2 ihren Kaffee trinken, ohne dass das den geringsten Sinn hätte, es sei denn einen hedonistischen, weil es so angenehm ist, an diesem kleinen, warmen Ofen zu sitzen. Wunder habe ich nie für absurd gehalten. Das Absurde ist das, was ihnen vorangeht und das, was ihnen folgt. Und trotzdem, sagte Gregorowitsch sich räkelnd, il faut tenter de vivre. Man muss versuchen zu leben. Voilà, dachte Olivera, noch ein Beweis, den zu erwähnen ich mich hüten werde. Von Millionen möglicher Verse nimmt er den, den ich vor 10 Minuten gedacht habe. Das nennen die Leute Zufall. Gut, sagte Etienne schläfrig. Es ist ja nicht so, dass man sich vornehmen müsste, zu leben, da das Leben uns schicksalhaft gegeben ist. Seit geraumer Zeit meinen viele Leute, dass das Leben und die Lebewesen zweierlei seien. Das Leben lebt sich selbst, ob uns das gefällt oder nicht. Guy hat heute versucht, diese Theorie Lügen zu straffen, aber statistisch gesprochen ist sie unanfechtbar. Dafür sprechen die Konzentrationslager und die Folterung. Wahrscheinlich ist von all unseren Gefühlen das Einzige, das nicht wirklich unser ist, die Hoffnung. Die Hoffnung gehört dem Leben, sie ist das Leben, das sich verteidigt. Und so weiter. Und hiermit möchte ich nun schlafen gehen, denn die Sache mit Guy hat mich ganz schön geplättet. Ronald, du musst morgen früh ins Atelier kommen, ich habe ein Stillleben fertig, das dich umhauen wird. Horacio hat mich nicht überzeugt, sagte Ronald. Ich gebe zu, dass vieles von dem, was mich umgibt, absurd ist. Wahrscheinlich aber bezeichnen wir damit nur das, was wir noch nicht verstanden haben. Eines Tages wird man es rauskriegen. Zauberhafter Optimismus, sagte Oliveira. Wir könnten auch den Optimismus a conto des reinen Lebens setzen. Das, was deine Stärke ausmacht, ist der Umstand, dass es für dich, wie logischerweise für die meisten Agnostiker, keine Zukunft gibt. Immer bist du lebendig, immer bist du in der Gegenwart. Alles ordnet sich dir zufriedenstellend wie auf einem Gemälde von Van Eyck. Aber wenn dir das Furchtbare zustieße, keinen Glauben mehr zu haben und gleichzeitig dem Tod entgegenzusehen, dem Skandal aller Skandale, dann würde sich dir der Spiegel ganz schön trüben. Lass uns gehen, Ronald, sagte Babs. Es ist spät, ich bin müde. Warte noch, ich musste gerade an den Tod meines Vaters denken. Ja, etwas von dem, was du sagst, stimmt. Es ist mir nie gelungen, diesen Teil in das Puzzle einzufügen. Es war etwas so Unerklärliches. Ein junger und glücklicher Mann in Alabama. Er ging die Straße entlang und ein Baum fiel ihm auf den Rücken. Ich war 15 und sie holt mich im College ab. Aber es gibt so viele andere absurde Sachen, Horacio. So viel Tod und Schrecken. Es ist keine Frage der Zahl, glaube ich. Kein total absurdes, wie du es siehst. Das Absurde ist ja gerade das, dass es nicht wie ein Absurdes aussieht, sagte Oliveira sibyllinisch. Das Absurde ist, dass du morgens vor die Tür trittst und die Flasche Milch auf der Schwelle findest. Und du bleibst ganz ruhig, weil dir gestern dasselbe passiert ist und morgen wieder passieren wird. Es ist diese Stagnation, dieses So soll es sein, diese verdächtige Abwesenheit von Ausnahmen. Ich weiß nicht, man müsste einen anderen Weg erproben. Unter Verzicht auf die Intelligenz? Fragte Gregorovius misstrauisch. Ich weiß nicht, vielleicht mit einem anderen Gebrauch der Intelligenz. Ist es denn erwiesen, dass die logischen Prinzipien und unsere Intelligenz ein Herz und eine Seele sind? Wenn es Völker gibt, die in der Lage sind, innerhalb einer magischen Ordnung zu überleben, es ist wahr, dass diese Ärmsten rohe Würmer essen, aber auch das ist eine Frage der Werte. Würmer, wie ekelhaft, sagte Babs. Ronald, Liebster, es ist schon so spät. Im Grunde, sagte Ronald, ist das, was dir lästig ist, die Gesetzmäßigkeit in allen ihren Formen. Sobald eine Sache gut funktioniert, fühlst du dich eingesperrt. Aber wir alle sind ein wenig so, eine Bande von sogenannten Versagern, weil wir keine abgeschlossene Ausbildung haben, keine Titel und alles Übrige. Deshalb sind wir ein Paris, Bruder, und ein berühmtes Absurdes läuft letzten Endes auf ein vages anarchistisches Ideal hinaus, das du nicht konkretisieren kannst. Du hast ja so recht, sagte Oliveira. Wie schön wäre es doch, auf die Straße zu gehen und Plakate anzukleben, die ein freies Algerien fordern, wo es im gesellschaftlichen Kampf noch so viel zu tun gibt. Algerien, das war also damals die Zeit, wo Frankreich den Krieg geführt hat in Algerien und es damals Proteste gab, wo auch Badiou schrieb, dass er da teilgenommen hat und zusammengeschlagen wurde am Anfang des Protestes, dass man einfach zusammengeschlagen wurde und es nur wenige Leute waren, aber Badiou war da auch auf der Straße. Die Aktion kann dazu dienen, deinem Leben einen Sinn zu geben, sagte Ronald. Das hast du doch bei Malraux gelesen, nehme ich an. Edition NRF, sagte Oliveira. Aber stattdessen masturbierst du weiter wie ein Affe, drehst die falschen Probleme hin und her, wartest auf irgendwas. Wenn das alles absurd ist, muss man etwas tun, um es zu ändern. Was du sagst, kommt mir so bekannt vor, sagte Oliveira. Sobald du glaubst, das Gespräch wende sich etwas zu, das du für konkreter hältst, wie beispielsweise deine berühmte Aktion, bist du voller Beredsamkeit. Du willst nicht begreifen, dass man sich die Aktion wie die Nichtaktion erst verdienen muss. Wie kann man handeln, ohne zuvor eine zentrale Haltung erlangt zu haben, eine Art Einwilligung in das, was wir für gut und wahrhaftig halten? Deine Vorstellungen von Wahrheit und Güte sind rein historisch. Jetzt ist hier die Lampe umgefallen. Die habe ich zu stark gefuchtelt. Hier war ich zu bewegt von dem Text. Wir kommen jetzt bald zum Schluss. Ja. Die Lampe ist aber noch funktional, leuchtet weiter. Wenn auch nicht wie auf einem Rembrandt-Gemälde hier. Aber weiter im Text. Du willst nicht begreifen, dass man sich die Aktion wie die Nichtaktion erst verdienen muss. Wie kann man handeln, ohne zuvor eine zentrale Haltung erlangt zu haben? Eine Art Einwilligung in das, was wir für gut und wahrhaftig halten. Deine Vorstellungen von Wahrheit und Güte sind rein historisch. Sie beruhen auf einer ererbten Ethik. Aber Geschichte und Ethik erscheinen mir höchst zweifelhaft. Einmal, sagte Etienne und erhob sich, möchte ich, dass du dich genauer über das auslässt, was du die zentrale Haltung nennst. Möglicherweise ist genau in der Mitte ein perfektes Loch. Glaub nicht, dass mir der Gedanke nicht auch schon gekommen wäre, sagte Oliveira. Aber selbst aus ästhetischen Gründen, die du ja am besten beurteilen kannst, besteht, wie du mir zugeben wirst, zwischen dem sich in ein Zentrum begeben und dem an der Peripherie herumflattern, ein qualitativer Unterschied, der zu denken gibt. Orazio, sagte Gregorovius, benutzt ausgiebig die Worte, von denen er uns vor einer Weile mit Nachdruck abgeraten hat. Er ist ein Mann, den man nicht um Diskursives bitten sollte, sondern um andere, nebulöse und unerklärliche Dinge, wie Träume, Koinzidenzen, Offenbarungen und vor allem um schwarzen Humor. Der Kerl von oben hat schon wieder geklopft, sagte Babs. Nein, es ist der Regen, sagte die Maga, und es ist Zeit, Rocamadour die Medizin zu geben. »Du hast noch Zeit«, sagte Papst und beugte sich hastig vor, um die Armbanduhr unter die Lampe zu halten. 3:10. Gehen wir, Ronald. Es ist schon spät.« »Wir gehen 3:05«, sagte Ronald. »Warum 3:05?«, fragte die Maga. »Weil die erste Viertelstunde immer glücksverheißend ist«, erklärte Gregorovius. »Gib mir noch mal die Kania«, bat Etienne. »Merde, nichts mehr drin.« Oliveira drückte die Zigarette aus. »Die Nachtwache«, dachte er dankbar. Es sind wirkliche Freunde, sogar Ossip, armer Teufel. Jetzt werden wir eine Viertelstunde lang Kettenreaktionen erleben, die keiner verhindern kann. Keiner, nicht einmal in Gedanken daran, dass im nächsten Jahr zur gleichen Stunde selbst die genaueste und ausführlichste Erinnerung nicht imstande sein wird, die Produktion von Adrenalin oder Speichel oder Schweiß auf den Handflächen zu verändern. Das sind die Beweise, die Ronald nie verstehen will. Was habe ich in dieser Nacht getan? Leicht monströs, a priori. Vielleicht hätte man es mit der Sauerstoffflasche oder so etwas versuchen können. Was in Wirklichkeit ein Blödsinn gewesen wäre. Wir hätten ihm das Leben nur à la Monsieur Waldemar verlängert. Man müsste sie vorbereiten, sagte Ronald leise zu ihm. Red kein Quatsch, bitte. Merkst du nicht, dass sie schon vorbereitet ist, dass der Geruch in der Luft liegt? Jetzt fangt ihr an, leise zu sprechen, sagte die Maga, gerade jetzt, wo es nicht mehr nötig ist. Typare, dachte Oliveira. Ja, ich glaube, hier kann ich den Text beenden, die Lesung beenden. Was hier jetzt passieren wird, ist irgendwie komisch. Ich habe es nicht ganz verstanden, obwohl ich das Buch eigentlich gelesen habe bisher irgendwie. Weil der Sohn der Maga, Roca Madur, ist jetzt tot. Die Maga ging die ganze Zeit davon aus, dass er nur schläft und dass ihm jetzt die Medizin geben muss um 3. Aber irgendwie war er wohl so erkältet, hatte eine Krankheit und die anderen waren sich darüber schon im Klaren, dass er irgendwie in dieser Nacht gestorben ist. Und jetzt, ja, nur die Maga ist die Einzige, die jetzt davon überrascht sein wird, wenn sie gleich an das Bettchen ihres kleinen Kindes herantritt. Und ja. Aber das ist ein mysteriöser Plot. Doch die philosophischen Überlegungen hier sind sehr wirklich faszinierend, wirklich unglaublich, unglaublich. Madras und Heidelberg. Die Aktion, das Zentrum und die Peripherie. Ich will ja nur noch eine Sache ausführen. Meine Stimme ist schon etwas mitgenommen. Ja, sehr gut hier. Ronald behauptet also einmal, ja, es ist uns doch ganz gut gegangen, aber Horacio sagt dann, ja, welchen Vergleichpunkt hast du überhaupt, um zu sagen, ja, es ist uns gut gegangen. Das ist halt dieser Punkt, immer diese Wahrheit, immer dieses, ja, es muss doch richtig sein, wenn uns die Wissenschaft hier auch diese Heizung und diese Medizin gebracht hat. Ja, ich würde doch auch so verzweifelt nach Hilfe schreien, wenn ich da im Sterben liegen würde oder irgendeine schwere Krankheit hätte. Und daher denken wir uns heutzutage, nein, es muss doch so sein, es ist uns gut gegangen. Aber nee, warum? Auch so das Leben früher in der prähistorischen Zeit, in den Gesellschaften damals, stelle ich mir schon auch ganz lebenswert vor, vielleicht einfach aufregender und mehr unserer Natur entsprechend als das heutige Leben. Und dann, ja, hätte man früher sterben müssen und viele hätten es überhaupt nicht ins Erwachsenenalter geschafft, aber trotzdem, vielleicht wäre es ja immer noch ein lebenswerteres Leben. Also wer kann das wirklich vergleichen? Das geht natürlich nicht. Wir können uns nicht, ich zumindest will mich nicht auf so einen naiven Standpunkt stellen, zu sagen, die Moderne ist doch so oder so was Gutes. Jetzt, ja. Nun, aber sehr interessant, dass Horacio dann dieses Argument macht, ja, du siehst doch, wir mussten uns auch den Garten Eden erfinden und dann solche Utopien wie den Kommunismus in neuerer Zeit. Also irgendwie mussten wir uns ja immer irgendwas dazu dichten, dass wir, weil irgendwie das Leben so, wie es jetzt ist, nicht ausreicht. Also wie kann man dann eigentlich davon ausgehen, dass es uns gut ergangen ist? Mein Punkt, den ich hier nur kurz anmerken will, ist mit dem Kommunismus. Dass es nicht so sehr um eine Utopie für die Zukunft geht, sondern um eine Anleitung zum Handeln hier schon heute. So wie auch ich mich dafür dann doch mal aufraffen will zu podcasten, weil ich da auch in meiner kommunistischen Bildung und Theorie weiterarbeite. So sollten wir das auch sehen, dass die Arbeit für die Revolution unserem heutigen Leben Sinn gibt. Es geht nicht um eine Zukunft. Ja, die Menschen der Zukunft, denen können wir da vielleicht was verschönern oder wie auch immer. Nur für uns heute ist dieses Leben erstmal so viel lebenswerter, wenn wir uns in den Kampf stellen für ein lebenswertes Morgen. Aber es geht nicht darum, uns ganz vom Leiden zu befreien, zu sagen, die Utopie, ja. Nein, sondern wie wir uns von der Sinnlosigkeit unserer Existenz heute befreien, ist wirklich schon dieser Kampf für den Kommunismus, den wir hier auf der theoretischen Ebene angehen können. Und wo Horacio auch recht hat, was soll das mit den Plakate kleben? Ja, ist auch wichtig, auf Demos gehen, Plakate kleben, aber warum nicht auch erstmal still hier im Kämmerlein sitzen, wenn man sich noch gar nicht gesichert hat, was ist eigentlich dieses Zentrum, von dem meine Überlegungen, mein Handel ausgeht. Es müsste doch ein Zentrum geben. Was, wenn da ein Loch klafft, ein Zentrum? Also, ja, irgendwie. Aber noch interessanter waren eigentlich die Überlegungen hier davor. Die Lampe, die Realität, diese Dialektik, also die uns sagt, ja, das können wir nur in einem Moment benutzen, wo wir uns zurücklehnen im Sessel. In einer Krise, da verschwimmt irgendwie alles in eins. Da ist so ein ozeanisches Gefühl, wie es auch bei Anne Maikantarei in einem Lied heißt in ihrem Album, dieses ozeanische Gefühl, da herrscht die totale Absurdität, sagt Oliveira. Die Dialektik kann die Schränke in den Momenten der Windstille aufräumen. Die Krise, klar, können wir ja auch mit der Pandemie-Krise verbinden. Da erfolgt eine Realitätssättigung in dieser hereinbrechenden Krise. Die Realität überstürzt sich, zeigt sich in ihrer ganzen Kraft. Und unsere einzige Möglichkeit, ihr zu begegnen, liegt darin, dass wir auf die Dialektik verzichten. Ja, sehr gut. Auch bei Corona irgendwie, dass wir natürlich auf die Virologie hören müssen, aber diese Dialektik, ja, weiß nicht, diese dialektisch-wissenschaftliche Denk, eigentlich gibt es da auch nicht so viel nachzudenken aus meiner Sicht, dass wir hier nicht die demokratischen Prinzipien aufgeben können wegen einer Corona-Pandemie, ist eigentlich dieses Grundgefühl, dieses ja. Gut, aber ich denke, das ist wirklich hervorragend. Hervorragend. Haltung zur Ethik rein historisch, das halt ererbt, ja, ja. Was uns die Vorfahren sagen, was richtig und falsch ist. Aber ich denke, damit kann ich dann zum Schluss kommen. Oder das noch erwähnen, was mich an Marlon Krone erinnert. Diese Realität ist wieder eine Garantie für dich, noch für sonst etwas. Es sei denn, du machst sie zum Begriff und über den Begriff zur Konvention, zu einem brauchbaren Schema. Genau. Die Begriffe sind ja auch ihm so wichtig. Und er sagt, es geht also um die richtige Begriffsbestimmung, die Arbeit am Begriff. Und auch Oliveira stimmt also zu, wir können die Realität noch nicht mal gebrauchen. Ja. Wir können halt davon ausgehen, es gibt da draußen irgendetwas, was geschieht. Warum das geschieht oder was das überhaupt ist, wissen wir nicht. Aber wir können zumindest an den Begriffen arbeiten und daran arbeiten, ja, worüber reden wir hier eigentlich? Was ist dieser eine Terminus, über den wir uns hier streiten oder den wir hier so ausreichend gründlich definiert haben, damit wir ihn so benutzen können und damit er eine Wirkung hat, irgendwie in unserem Austausch, unserer Kommunikation. Worten und den Sinnen muss man misstrauen, wenn man ein ernsthafter Mensch ist. Ja, interessant. Ja, auf jeden Fall. Ich sage den Worten misstrauen, weil man kann ja immer nur das ausdrücken. Man kann vielleicht sogar nur das fühlen, wo früher am gerade die Worte zur Verfügung stehen, wo man gerade, was man gerade fähig ist auszudrücken. Nur das kann man auch erleben. Insofern, ja, die Schriftsteller sind die großen Lügner, wie es da hieß letzte Folge. Aber sie sind damit auch die großen Schöpfer, dass die Menschen überhaupt was Neues sich vorstellen und auch selber wieder in ihrem Leben erleben können. Nun gut, ich denke aber, hier muss ich dann doch zum Schluss kommen. Ja, muss hier sagen, das war wirklich vielleicht ein Höhepunkt. Ich weiß nicht, ob das die beste Folge war. Nein, das kann ich dann erst nachher entscheiden. Könnt ihr auch entscheiden. Aber dieser Höhepunkt hier auf jeden Fall, diese Vorlesung von Rajuela. Ich glaube nicht, dass ein anderes Buch schon gab, das hier vorgelesen wurde, das so eine Intensität, eine Wucht hat. Unfassbar. Unfassbar, dieser Abschnitt. Nun ja. Damit muss ich dann langsam mich wieder hier einpendeln und mich auf den Schluss einstimmen. Jetzt bin ich schon wieder hart an der 3-Stunden-Marke. Unglaublich. 3 Podcasts in 3 Tagen. Knapp 9 Stunden. Ja, für die Zukunft wünsche ich mir auf jeden Fall auch wieder mehr Freizeit, sich wirklich auf diese unverzichtbaren Klassiker hier zu beschränken, wie Nietzsche und Cortázar. Solche Klassiker müssen natürlich auch im Wortlaut vorgelesen werden. Aber ansonsten, ja, lieber mal hier ein bisschen schwafeln, schwurbeln. Ich glaube, das ist ganz passend, ganz angenehm. Und ich habe hier auf meinem Schreibtisch nur so ein Bild von Caspar David Friedrich, das ich letzte Woche da als Postkarte gekauft habe. Das fand ich extrem schön. Dieses Bild, wo so ein paar Bäume drauf sind in einer Art Morgenstimmung und ein paar schwarze Vögel flattern da auf einem Hügel. Diese Bäume sind wunderbar, so verästelt sehen die aus. Das ist ein wunderschönes Bild von Friedrich. Um Rembrandt ging es da ja im Text. Dieser Maler, der dieses Genie hat, diese Realität mal so einzufangen und dieses sinnliche Erleben der Lampe, die da im Zimmer steht, das so einzufangen in einem Gemälde, sodass es viel realer ist, als jetzt unsere Erinnerungen an eine Situation sein könnten, wo so eine Lampe brannte in einem Zimmer. Was Horacio zum Schluss meinte, war ja, ja, wie werde ich mich in einem Jahr überhaupt noch an diese Nacht erinnern? Da wird doch nichts mehr da sein. Klar, werde ich mir irgendwie eine Geschichte erzählen können, dass ich irgendwie an einzelne Bilder, Personen, Gesten erinnern können. Aber was mit dem Adrenalin, was mit dem Schweiß hier auf meinen Händen, das sind die Sachen, die dann irgendwann verloren gehen, verstört gehen. Was soll das sein? Alles trägt dazu bei, zu diesem speziellen Gefühl, was ich halt hier heute Nacht hatte, aber das dann einfach verloren ist, das dann einfach weggeht und das, wozu wir keinen Zugang mehr haben zu dieser Realität, auch wenn wir sie noch so in Worte und Begriffe einpacken und uns dann erinnern können und austauschen können, ja, mit anderen kommunizieren über das, was uns zugeschlossen ist, was wir erlebt haben, nur trotzdem, diese Realität, so wie in diesem Moment des Erlebens, ist es nicht. Außer vielleicht durch Kunst kann man das nochmal aufleben lassen. Und damit sage ich Tschüss und Adios und Adieu. Hasta la próxima vez. De mesita cubrite, Tischlein. Ciao.